Ja, also dieser Übergang, zweites Kapitel, interessant ist da diese Zeile, wo es heißt, also wenn man es jetzt auf Deutsch übersetzt, dies sind die Zeugungen des Himmels und der Erde bei ihrer Schöpfung am Tag, als der Herr bildete den Himmel, die Erde und den Himmel, so heißt die Erde und den Himmel. Also Ele toldot hashamayim veha'aretz vehibarian beyom asot Adonai Elohim eretz veshamayim. Also die Zeugungen, dieses Toldot, also Zeugungen, Generationen, das ist dasselbe Wort, das dann auch für die ganzen Stammbäume, die Abstammungslinien der menschlichen Geschlechter, die werden so benannt. Das ist also ganz was Wichtiges dann. Das ist nämlich ganz typisch dann dieses Jahwe-Prinzip, das hineinkommt. Wir haben ja davon gesprochen, Jahwe einerseits eben dieses Gemeinschaftsbewusstsein der sieben Elohim, das langsam sich erst herausbildet. Und da ist dann in dem Moment, wo der Mensch geschaffen wird, nach dem gemeinsamen Bild der sieben Elohim. Also das hat auf der anderen Seite eben für die Elohim die Rückwirkung, dass sie zu diesem Gemeinschaftsbewusstsein, zu diesem Jahwe-Bewusstsein aufsteigen. Das ist also zwei Seiten, die unmittelbar zusammengehören. Also ohne die Schaffung des Menschen wären die Elohim nicht zu diesem Bewusstsein aufgestiegen. Und umgekehrt wäre der Mensch nicht geschaffen worden, wenn die Elohim nicht dieses gemeinschaftliche Bild entwickelt hätten. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, weil in diesem Gemeinschaftsbewusstsein jetzt eben der Christus lebt. Und damit steigt diese Gemeinschaft in gewisser Weise zu etwas auf, wo jetzt wirklich die Christuskraft drinnen leben kann. Das deutet sich ja an, schon durch die ganzen Schritte mit diesem Vayomer, also wo die Elohim sprachen. Da haben wir immer wieder gesagt, also das ist eben das schöpferische Wort, das heißt der Christus selber. Im Johannesevangelium heißt es ja dann sogar, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und so weiter. So beginnt die Schöpfungsgeschichte am Anfang der Bibel nicht. Also da ist am Anfang das Wort überhaupt noch nicht da, sondern es kommt erst dort, wenn ihr euch erinnert, am ersten Schöpfungstag, wo die Elohim sprachen, es werde Licht und es ward Licht. Also das ist der Moment, wo die Christuskraft durch die Gemeinschaft der Elohim zu wirken beginnt. Und das hat dann einen gewissen Abschluss, findet das eben dann eine gewisse Reifestufe, wo sie eben dieses gemeinsame Jahwe-Bewusstsein erreichen. Und damit ist dann diese Gemeinschaft der Elohim auf höherer Ebene das, was auf niedrigerer Ebene dann der Mensch, oder in dem Fall eben dieser als Adam bezeichnete kosmische Urmensch noch ist. Also in dem Fall hat das ja noch überhaupt nichts zu tun mit unseren menschlichen Einzelwesen, die dann auf Erden verkörpert sind, sondern es ist einfach der Adam Kadmon in Wahrheit. Das heißt also, im Grunde ist dann die kosmische Welt bzw. die Erdenwelt dann im engeren Sinn, die Erdensphäre im engeren Sinn, also auch das ist so ein schrittweiser Prozess, werden wir sicher auch noch genauer beleuchten müssen, eben umfasst als Ganzes diesen Adam Kadmon und das alles aber noch in der Seelenwelt. Das heißt, also hier in dem Punkt, also wo der Mensch geschaffen wird am sechsten Schöpfungstag, da ist wirklich noch also der große kosmische Urmensch gemeint. Das ist das Bild. Wenn es jetzt dann hier im zweiten Kapitel nach diesem Satz, also dieses, die Zeugungen des Himmels und der Erde und so weiter, wenn also jetzt die zweite Schöpfungsgeschichte beginnt, das ist ja das Interessante. Also, das auch immer wieder natürlich den Bibelforschern aufgefallen ist, also eigentlich war jetzt die ganze Schöpfungsgeschichte und jetzt steht dann auf der nächsten Seite wieder, also und alle Sträucher des Feldes waren noch nicht und auf Erden gab es keine Kräuter und nichts Lebendiges, also es ist auf einmal wieder nichts mehr da. Äußerlich in der Bibelforschung erklärt man sich dann, naja, es gibt halt mehrere Überlieferungslinien und man hat das halt zusammen kompiliert. studiert irgendwie und das ist halt beides da irgendwie hineingerutscht und Punkt aus. Aber in Wahrheit hat das eben einen tiefen Sinn, weil wir jetzt auf eine andere Ebene herunterrücken. Wir rücken jetzt also einerseits auf die, einmal von der seelisch-astralischen Sphäre in die ätherisch-physische Sphäre herunter. Das heißt, die Beschreibungen beziehen sich jetzt also viel stärker auf diese ätherisch-physische Seite, wobei ich als Randbemerkung noch einmal betone, die Schilderungen der ersten sechs Schöpfungstage beziehen sich an sich vollkommen auf die Astralwelt. Also es wird eigentlich geschildert, was die Gemeinschaft der Elohim erlebt. Also Moses, wenn er da hellsichtig hineinschaut, sieht eigentlich so ein bisschen hinein in das Bewusstsein der Elohim, was die erlebt hat. Eigentlich aus der Perspektive ist es geschildert. Das heißt aber nicht, dass zu diesem Zeitpunkt, während sich das abspielt, nicht sich auch schon gleichzeitig auf der ätherischen und physischen Ebene etwas abspielt. Tatsächlich ist es so, dass wenn jetzt am sechsten Schöpfungstag der Mensch gebildet wird, das bereits heruntergeht bis zum physischen Feuerelement. Erdelement nicht, Feuerelement. Also das heißt, physische Wärme tritt bereits ganz, ganz zart in Erscheinung äußerlich. Obwohl es eben von der Innenseite, von der seelischen Seite geschildert ist, aber von außen würde man sehen, dass jetzt gewisse Wärmestrukturen hervortreten, in denen die Anlage des Menschenwesens drinnen ist bereits. Und zwar die Anlage des physischen Menschenleibes, wenn man so will. Und zwar jetzt auf eine Stufe gehoben, wie sie der Erdentwicklung entspricht. Denn wir wissen ja, dass die Uranlage des physischen Leibes des Menschen ja schon auf diesem sogenannten alten Saturn geschaffen wurde. Also der ein ganzer eigener Kosmos war, der unserer Erdentwicklung lange vorangegangen ist, und dazwischen gab es dann noch andere Entwicklungsstufen, die Steiner eben die alte Sonne nennt und den alten Mond, und dann vergeistigt sich das wieder komplett und dann tritt ein neuer Kosmos hervor, in dem sich jetzt unsere Erdentwicklung abspielt. Und das heißt, die Grundanlage aber des physischen Leibes wurde bereits auf diesem alten Saturn geschaffen, aber in Form eines reinen Wärmeleibes. Wobei Leib da ein sehr hilfloser Ausdruck dafür ist, weil eigentlich Herr Steiner sagt, dass das Ganze damals zwar durchaus im dichtesten Entwicklungsstadium bis zur physischen Wärme herunterkommt, aber es gibt eigentlich noch keinen Raum, sondern es gibt nur die Zeit. Die Zeit gibt es am alten Saturn, aber den Raum gibt es nicht. Also das ist eine sehr, sehr schwer vorstellbare Welt eigentlich, nicht wahr? Also die eigentlich äußerlich ausdehnungslos im Grunde ist, also nichts Räumliches hat, nur in einer ganz späten Entwicklungsphase des alten Saturn blitzt so ein bisschen etwas von dem Räumlichen auf. Das ist zu dem Zeitpunkt, wo etwas ganz fein und vage bereits von der folgenden Sonnenentwicklung vorausgenommen wird. Also die Entwicklungen laufen nämlich immer so ab, dass es hat ja immer sieben Stufen, durch die das durchgeht, so sieben große Entwicklungsstufen. Also alles, was mit der zeitlichen Entwicklung zu tun hat, hat immer sieben Stufen, sieben große Entwicklungsstufen. Die können sich dann wieder in sieben feinere jeweils untergliedern und so weiter. Aber es gibt einmal sieben große Entwicklungsstufen, und die ersten Entwicklungsstufen bedeuten immer, also wenn wir mal unsere Erde, nehmen wir mal unsere Erdentwicklung, da kann man es am besten schildern. Also wir stehen in der Mitte von sieben großen Entwicklungsstufen. Es sind drei planetarische oder sagen wir besser kosmische Entwicklungszustände vorangegangen, eben der alte Saturn, die alte Sonne, der alte Mond. Jetzt ist die Erdentwicklung. Das heißt, jetzt haben wir vier, wir stehen auf der vierten Stufe, und drei solche kosmische Entwicklungsstufen stehen uns noch bevor. Und im Kleinen ist es aber dann immer so, dass bis zur Hälfte der Entwicklung die Vergangenheit in einer gewissen Weise rekapituliert wird, nachgeholt wird, aber dabei zugleich auf eine höhere Entwicklungsstufe gehoben wird. Und die späteren Entwicklungsstufen nach der Mitte bedeuten bereits einen gewissen Vorgriff auf das, was noch kommen wird. Also zumindest in den Grundlinien. Es kann natürlich nicht in den Details sein, aber gewisse Grundlinien wirken schon herein. Also es ist mit anderen Worten gesagt, die jeweilige Gegenwart entsteht eigentlich dadurch, dass etwas aus der Vergangenheit hereinwirkt, zugleich aber auch etwas uns aus der Zukunft entgegenkommt. Das macht eigentlich die jeweilige Gegenwart aus. Und man muss auch dann deutlich sagen, dieses Prinzip mit den 7 Stufen gilt im Prinzip aber aus der Perspektive jeder Entwicklungsstufe. Weil man könnte sagen, naja, der Saturn, das war doch der urerste Anfang, da gibt es ja gar nichts vorher. Aber die auf dem alten Saturn dort ihre Menschheitsstufe durchgemacht haben, die sehen auch wieder auf 3 Entwicklungszustände zurück, die wir gar nicht kennen. Unser Blick reicht eben 3 Stufen zurück in die Vergangenheit und 3 Stufen nach vorne. Das ist so, wie man beim Horizont genauso weit nach vorne sehen wie nach hinten. Und irgendwo verschwindet es, dann sehen wir es nicht mehr. Also das ist sozusagen für uns der Zeithorizont, den wir in einer gewissen Weise überschauen können. Ich meine, gehört eh schon eine sehr, sehr hohe geistige Entwicklung dazu, also bis dorthin schauen zu können. Aber prinzipiell ist es dem Menschen möglich, bis dorthin zu schauen. Und jedenfalls für unsere Entwicklung bedeutet das aber auch, und damit hängt das auch zusammen, dass wir nur bis dorthin schauen können, alles, was vorher war. Und das Wort vorher passt schon nicht, weil wenn am Saturn die Zeit entstanden ist, kann ich das, was abseits davon war, eigentlich nicht mehr als vorher bezeichnen, weil es gibt die Zeit nicht. Aber es gab jedenfalls andere Entwicklungen, über die wir nichts wissen und im Grunde auch nichts wissen können. Und zwar deswegen, weil unsere Entwicklung, das heißt wir als Menschen, mit diesen Entwicklungsstufen, die abseits davon waren, überhaupt nichts zu tun hat. Von dort kommt keine Wirkung herein. Es kommen zwar geistige Wesen von dort herein, die Elohim zum Beispiel hatten, so viel können wir aus unserer Perspektive schon sagen, auf der letzten Stufe, die dem alten Saturn vorangegangen oder ich habe kein gescheites Wort dafür, ist, die haben dort ihre Menschheitsstufe durchgemacht, das heißt ihr Ich entwickelt. Also das heißt, sie standen auf einer Entwicklungsstufe, wo sie etwas, was unserem Ich vergleichbar ist, das haben sie durchgemacht zu einer Zeit oder in einer Form, zu der wir aber nicht zurückblicken können. Aber das bringen sie mit, das können wir jetzt sehen, dass sie das schon mitbringen. Also bereits auf dem alten Saturn sind sie Wesen, die ihre Ich-Entwicklung bereits fertig abgeschlossen haben und die schon an der nächsten Stufe arbeiten. Und
ist das vielleicht der Grund, warum alle Theorien über die Entstehung der Welt oder des Universums sehr lächerlich klingen?
Ja, sicher, ja, es ist sicher, es wird einfach immer schwieriger, sich darüber auszudrücken und vernünftige Worte zu finden. Wir können eigentlich nur Bilder aus unserer zeitlich und räumlich begrenzten Welt nehmen und diese Begriffe hören dort auf, einen Sinn zu machen. Und das heißt, wir können aber nur mit unseren endlichen Bildern das irgendwie beschreiben und das heißt, das ist immer nur sehr vergleichsweise, sehr symbolisch und diese Bilder können auch nur den Sinn haben, dass sie uns Wegweiser sind, genau genommen eine Meditationshilfe sind und wir dann unter Umständen, wenn wir in der Meditation so weit kommen, dass wir durchbrechen zu einem gewissen Erleben dieser Zustände, wie sie damals waren, die sich aber eben nicht in unsere Worte fassen lassen. Das kann man eigentlich nur jenseits der Worte und jenseits der sinnlichen Beschreibung erleben, bis zu einem gewissen Grad. Aber selbst über den alten Saturn hinaus sozusagen geht sowieso nichts mehr. Aber es ist schon wahnsinnig schwierig, selbst über die Erdentwicklung nur hinauszukommen.
Ich würde sagen, dass die Kosmologie in der Astronomie beschäftigt sich mit den Zuständen früher nicht, sondern die Erdentwicklung beginnt bei der Bei unserem Planetensystem.
Ja.
Auch im Mond. Also mit dem Alten beschäftigen Sie sich?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Das heißt, man muss sagen, unsere Kosmologie, also wenn man halt, weiß ich nicht, Urknalltheorie oder sonst was hernimmt, dann bezieht sich die auf unsere Erdentwicklung. Das heißt, weil unsere Erdentwicklung heißt, dass damit dieser ganze Kosmos, wie wir ihn jetzt kennen, dass der mit dieser Erdentwicklung begonnen hat. Mit all den Naturgesetzen zum Beispiel, die wir jetzt vorfinden, die eine Frucht aber sind dieser früheren Entwicklungszustände, auf die aber die heutige Naturwissenschaft klarerweise nicht zurückblicken kann. Denn was passiert, wenn der alte Saturn hat sich jetzt entwickelt, es war eine rein zeitliche, keine räumliche Entwicklung, wie auch immer, jedenfalls irgendwann verschwindet der wieder aus der äußeren Erscheinung komplett. Das heißt, es vergeistigt sich wieder, geht also in einen Zustand über, der für uns im Grunde auch praktisch nicht fassbar ist. Das ist dieser Zustand, den dann Steiner in Anlehnung auch an die indische Überlieferung in dem Pralaya-Zustand nennt, also wo sich das so weit vergeistigt, dass es, ins Nirvana, durchs Nirvana durchgeht. Also wo wir eigentlich nichts mehr sagen können, wo wir nichts mehr sagen können, da ist zwar die Quelle alles Schöpferischen, so weit bis dorthin können wir vordringen und auch unser Ich letztlich stammt von dort, aber wir können keine konkreten Aussagen mehr machen. Also das ist ein Zustand, wo unsere endlichen Begriffe aufhören, in irgendeiner Form noch sinnvoll zu sein. Und diese Nirvana-Ebene liegt noch weit über dem, was wir im engeren Sinn als geistige Welt bezeichnen. Weil die geistige Welt ist noch bis zu einem gewissen Grad fassbar mit den geistigen Wesenheiten, die drinnen sind und so weiter. Und wir haben durchaus in unserem Denken einen zwar sehr, sehr müden, aber immerhin einen Abglanz gerade dieser Devachan-Welt. Also das niedere Devachan spiegelt sich bis zu einem gewissen Grad wieder sogar in unseren Verstandesbegriffen, weil wir dort also die Urbilder des bereits Geschaffenen haben. Also die geistigen Urbilder. Und dann im höheren Devachan sind, Steiner nennt es manchmal die Keimpunkte, von denen das ausgegangen ist, die schöpferischen Keimpunkte. Aber das ist etwas, was zumindest sich noch ganz leise abspiegelt in dem, was wir als Vernunft bezeichnen. Also man muss unterscheiden zwischen Verstand und Vernunft. Also das ist noch fassbar, aber darüber gibt es also noch, darunter, nehmen wir es einmal, darunter liegt diese Seelenwelt, also in der sich die Schöpfungsgeschichte abspielt. Also das ist bereits eine Weltsphäre, die etwas rein Geschaffenes ist. Da sind keine selbsttätigen schöpferischen Kräfte mehr drinnen, sondern die sind angewiesen auf den Zustrom aus der geistigen Welt und was da noch höher eben darüber liegt. Und also die Seelenwelt und dann eben darunter physisch-ätherische Welt. Über der geistigen Welt liegt dann der sogenannte Buddhiplan oder die Welt der Vorsehung, wie es auch heißt. Das ist eine Sphäre, mit der der Christus sehr, sehr stark verbunden ist. Also die lebendige Christuskraft hat sehr etwas mit dieser Sphäre zu tun und darüber beginnt erst das sogenannte Nirvana oder der Nirvana-Plan, der dann auch noch eine gewisse Gliederung hat. Also da gibt es auch noch drei Stufen davon. Also da gibt es das eigentliche Nirvana, dann gibt es Pari-Nirvana und das Maha-Pari-Nirvana, also das sind noch Steigerungsstufen. Also da ist so eine gewisse Dreigliederung angedeutet, das ist so der Bereich, aus dem heraus die Trinität eben wirkt, aber sich als Christus dann zum Beispiel eben dann manifestiert in der Ebene darunter, in dem Buddhiplan so deutlich, aber der Ursprung liegt eben höher, also da in diesen drei, wenn man so will, Nirvana-Planen oder Nirvana-Ebenen. Auch dafür ist es schwer, irgendein Wort zu finden. Das Wort Ebene oder Plane, wie es eben aus der theosophischen Gesellschaft noch gekommen ist, ist nicht mehr als ein Wort. Also eine Beschreibung in Wahrheit ist es nicht. Und wenn so eine kosmische Entwicklungsstufe wie der alte Saturn, die alte Sonne, der alte Mond oder jetzt auch unsere Erdentwicklung durchgehen, dann geht das eben in der Zwischenzeit aber durch eine völlige Vergeistigung durch, wo es bis auf den Nirvana-Plan hinaufgeht. Wo wir also dann den Blick sozusagen verlieren dafür, was es ist. Und dort entsteht aber der schöpferische Impuls, der schöpferische Einschlag für die nächste kosmische Entwicklungsstufe. Dort wird also sozusagen werden die Früchte der vergangenen Entwicklung im Grunde völlig eingeschmolzen in einer gewissen Weise und werden aber Bestandteil dessen, was jetzt neu schöpferisch herauskommt, weil einfach auch diese Schöpfungsquelle dadurch, wie soll man sagen, so einen gewissen Entwicklungsschritt durchmacht hat oder zumindest neue Möglichkeiten bekommt für das, was sie schaffen kann. Und das steckt dann drinnen in dem, was nach diesen drei Stufen, alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, das steckt jetzt drinnen am Urbeginn unseres Erdenkosmos. Das heißt, das, was heute die Naturwissenschaft mit dem Urknall beginnen lässt. Also ganz falsch ist es sozusagen von der Seite her gar nicht. Und ist auf jeden Fall ein Fortschritt gegenüber dem, wie es noch sonst in der Neuzeit, Anfang der Neuzeit war, wo man einfach unseren Kosmos als zeitlich ewig bezeichnet hat und sozusagen ohne Anfang, ohne Ende, das kommt irgendwo aus der Ewigkeit und geht irgendwo in die Ewigkeit. Jedenfalls als geschaffenes Gebilde aber sicher nicht, sondern da hat es einen Anfang. Mit diesem Anfang werden zunächst schrittweise wieder die alten Stufen in abgekürzter Form wiederholt und auf eine höhere Ebene gehoben. Das heißt, mit dem Urknall oder wie immer man es nennen will, beginnt von neuem wieder die Zeit zu laufen, weil für den Durchgang durchs Nirvana hat der Zeitbegriff wieder überhaupt keinen Sinn. Man kann nicht sagen, wie lange dauert es jetzt, dass das durchs Nirvana durchgeht. Das ist eine im Grunde völlig sinnlose Frage, weil die Zeit gibt es nicht dort. Auf der Ebene gibt es die Zeit nicht. Also die beginnt erst jetzt wieder zu laufen, wenn sozusagen unser Erdenkosmos entsteht. Und dann geht es also diese Stufen wieder. Ich meine, man müsste das sogar noch differenzierter betrachten, weil es gibt da noch so viele Zwischenstufen drinnen, aber das würde jetzt total ausufern. Weil in Wahrheit gibt es jetzt einmal wieder innerhalb dieser Erdentwicklung 7 große Entwicklungsstufen. Innerhalb dieser 7 Entwicklungsstufen oder zwischen jeder dieser 7 Entwicklungsstufen geht es wieder durch eine Vergeistigung durch. Die geht zwar nicht so hoch bis ganz zum Nirvana hinauf, aber immer noch sehr hoch hinaus. Und was wir jetzt, also das heißt, wenn man es ganz genau nimmt, was unser Urknall oder die Naturwissenschaft beschreibt, ist nur der mittlere von diesen 7 Unterzuständen. Da eigentlich wird es erstmals fassbar für die Naturwissenschaft irgendwo. Also das vorher, wo die alten Stufen wiederholt werden und dass jedes Mal dazwischen noch einmal durch eine Durchgeistigung durchgeht, das ist gar nicht zugänglich. Das heißt, die Zeit unseres Kosmos, die Naturwissenschaft erfassen kann, beginnt erst da in der mittleren, vierten Entwicklungsstufe unserer Erdentwicklung fassbar zu werden. Vorher nicht. Also so kompliziert ist das, das ist... Ja gut, klar, die Welt ist halt nicht einfach gebaut, das ist schon klar, also es ist noch viel verrückter sozusagen als die kosmologischen Spekulationen, die Naturwissenschaft heute, ja, das ist, und es fehlen uns im Grunde wirklich die Mittel, das auch nur irgendwie in Worte zu fassen. Also man kann nur sehr vergleichsweise sprechen und man muss immer daran denken, das sind alles nur symbolische Bilder, die uns hinführen können unter Umständen, dann irgendwann einmal das rein geistig zu erleben, bis zu einem gewissen Grad. Also dann kommen wir dorthin. Und wir werden sehen, und das werden wir jetzt also im Zuge gerade dieser biblischen Schöpfungsgeschichte noch viel deutlicher sehen, wir kommen fast zwangsläufig in gewisser Weise dorthin, weil wir dieselben Entwicklungsstufen oder sehr verwandte Entwicklungsstufen durchmachen müssen, wenn wir selber einen geistigen Entwicklungsweg gehen. Das korrespondiert mit diesen kosmischen Entwicklungsstufen. Und gerade solche Erlebnisse wie dann etwa die Paradiesesgeschichte, also der Garten Eden, dann die Sache mit dem Sündenfall und dergleichen. Das sind genau die Imaginationen, die auftreten können und auf jeden Fall im Hintergrund da sind, wenn wir den geistigen Schulungsweg gehen. Da stehen diese Imaginationen zumindest immer im Hintergrund. Es kommen dann eine ganze Menge andere Dinge dazu und ihr seht ja in den Mysteriendramen geschildert, dass diese Wege aber sehr unterschiedlich sein können, aber das sind die großen Imaginationen, die immer im Hintergrund da sind. Und mit dem wollen wir uns heute beginnen, ein bisschen zu beschäftigen, wie denn das ist. Denn eigentlich sind wir jetzt zunächst einmal so in einem Art Traum, artigen Weben drinnen, in einem imaginativen Erleben drinnen, das aber noch nicht voll bewusst ist, wenn wir also da dieses sechs Schöpfungstage durchgehen. Den siebenten, über den können wir eh schon fast gar nichts mehr sagen, da wird auch nicht sehr viel gesagt im Grunde, was steht da drinnen, was da wirklich passiert, erfahren wir kaum, also wir erfahren nicht, dass es der siebente Tag ist und der Tag der Ruhe und so weiter. Aber viel mehr erfahren wir nicht. Ja, warum nicht? Weil da geht es auch durch seine Vergeistigung durch. Es steigt also da auf eine höhere Ebene hinauf. Also da verschwimmt schon der Blick. Aber jetzt, wenn die Paradieses, die eigentliche Paradieseserzählung beginnt, dann kommen wir also jetzt aus diesem astralisch-seelischen Erleben dazu, einen Blick zu werfen auf das, was sich im Ätherischen und Physischen abspielt. Also der Paradiesesgeschichte ist also dieser Blick hin, wie aus dem Ätherischen das Physische entsteht. Also wobei ein sehr deutlicher Akzent darauf gerichtet ist, wie sich wirklich das Physische herausbildet. Wir werden sehen, wie es später dann einmal sehen, wie es ein Pendant dazu gibt, das jetzt schildert eigentlich wieder die Umwandlung oder Rückverwandlung des, oder allmähliche Rückverwandlung des Physischen wieder ins Ätherische zunächst einmal, und das hängt dann mit der Gralserzählung zusammen. Die ist eigentlich in gewisser Weise ein Spiegelbild zu dieser Paradieseserzählung. Also das eine schildert den Abstieg langsam ins Physische, wobei es zunächst einmal eh nur bis zum Luftelement geht, also das ist eh noch ganz Ding, das ist eben dieser Moment, bis wir heute gelesen haben, wo es also heißt, der Herr bildete also den Adam aus dem Erdboden, aus der Ackererde, aber da ist noch nicht das physische Erdelement gemeint damit. Damit ist auch noch nicht gemeint, dass der einzelne Mensch gebildet wird, es ist immer noch ein großer Adam gemeint damit, aber es ist nicht mehr jetzt dieser ganz große Adam Kadmon, der eigentlich also den ganzen Kosmos umfasst und dessen Entstehung eben geschildert wird in den sechs Schöpfungstagen, sondern jetzt reduziert sich's wirklich auf die Erdensphäre. Jetzt ist der Mensch so groß wie die ganze Erdensphäre. Bisschen noch umfassend die Mondensphäre, aber es kündigt sich dann auch schon bald die Trennung ab. Also mit dem Sündenfall vor allem ist dann auch die Mondentrennung verbunden. Da ist dann ganz deutlich diese Trennung, Erdensphäre, Abtrennung von der Mondensphäre. Also man könnte sagen, das spielt sich jetzt ab in dem Bereich, der Erdensphäre und Mondensphäre umfasst. Das ist in etwa der Bereich, wo sich die Paradieseserzählung jetzt abspielt. Und das ist also bereits eine sehr deutliche Einschränkung gegenüber dem ganzen Kosmos. Es ist also eine totale Zusammenziehung damit verbunden. Und das ist damit gemeint, dass also der Herr, Jahwe, jetzt gemeint, also Adonai, Elohim, aber immer noch Elohim hängt immer noch daran. Wir werden dann später sehen, dass irgendwann einmal auch das Anhängsel Elohim verschwindet. Dann steht nur mehr Jahwe da. Wir sind also jetzt in einer gewissen Übergangsphase. Also es wirkt jetzt noch sehr stark nach, dass da die Gemeinschaft dieser Elohim da ist. Das wird jetzt noch die längste Zeit einmal betont und dann verschwindet es einmal. Das ist also dann wieder ein weiterer Entwicklungsschritt einfach. Und also wenn es heißt, aus dem Ackerboden, aus der Erde, heißt es eben aus dieser Erdenmondensphäre heraus wird jetzt das gebildet, dieser Adam. Und da ist auch sehr deutlich, dass aber jetzt die Bildung dieses Erden-Adams ganz an der Spitze steht. Wir haben ja gesehen bei dem Sechstagewerk, dass das zunächst einmal nicht so deutlich ist, dass da der Mensch aber schon am Anfang irgendwo veranlagt ist oder mit dabei ist in einer gewissen Weise. Und das hat auch Steiner immer wieder betont. Also der Mensch ist von allem Anfang in einer gewissen Weise mit dabei. Ja, sogar schon auf dem alten Saturn, weil da eben schon der physische Leib des Menschen veranlagt wird. Und in der biblischen Schöpfungsgeschichte ist zunächst scheinbar überhaupt noch nicht die Rede vom Menschen, sondern erst am sechsten Schöpfungstag tritt er hervor. Aber das bedeutet in dem Fall nur, dass da erstmals am sechsten Schöpfungstag der Mensch sozusagen als eigenständige Wesenheit, aber noch von kosmischer Dimension hervortritt, aber als eigenständige Wesenheit, die auch den Elohim gegenüber steht, bereits zu dem Zeitpunkt, sich dessen allerdings noch nicht bewusst ist, noch nicht bewusst sein kann, weil das Ich in dem Moment, wo der Mensch als Unabhängige oder als eigenständig unabhängig ist, also sehr mit Vorsicht zu sagen, weil es gibt noch sehr viele Abhängigkeiten, aber es ist zumindest eine gewisse Trennung da, eine gewisse Gegenüberstellung da, aber das Ich des Menschen wird jetzt erst entzündet. Jetzt, in dem Moment, also der Moment, wo am sechsten Schöpfungstag dieser Adam Kadmon gebildet wird, heruntergebildet wird bis zum physischen Feuerelement, das ist der Moment, wo im Geistigen das Feuer des Ich gezündet wird. Das ist gleichzeitig. Das ist eigentlich gleichzeitig. Also das ist auch immer wieder diese große Achse, die gerade durchs Wärme- oder Feuerelement durchgeht, durch alle Ebenen. Und durch die das menschliche Ich aber immer auch ganz stark verbunden ist mit dem Physischen. Das ist eine ganz besondere Eigenart unseres menschlichen Ichs, dass da immer ganz stark diese Beziehung Ich und Physisches da ist. Es ist nämlich die Entwicklung unseres Ich-Bewusstseins und damit die bewusste, freie Weiterentwicklung unseres Ich ist nur möglich dadurch, dass wir unser Ich-Bewusstsein im Physischen, im wirklich Physischen uns erwerben. Und das dann eben später dann einmal bis zum dichten Erdelement hinunter. Aber beginnen tut es eben da mit physischer Wärme, physisches Feuer entsteht unten und oben wird gezündet der Ich-Funke des Menschen, in dem die Elohim ihr Ich hinopfern können zu dem Zeitpunkt. Weil sie dieses Gemeinschaftsbewusstsein, dieses Jahwe-Bewusstsein entwickelt haben, können sie ihr Ich hinopfern. Und zwar hinopfern in einer Form, dass daraus eben ein gemeinschaftlicher großer Funke wird, wenn man so will. Ein schöpferischer Funke, der für den Menschen nichts anderes ist als der Schlüssel zur schöpferischen Welt, also der Schlüssel bis zu dem Nirvana hinauf im Grunde, von wo die Schöpfungsimpulse kommen. Etwas anderes ist es nicht, ansonsten hat es eigentlich keinen Inhalt. Also man kann nicht sagen, so, wie schaut denn jetzt dieses Ich, der Elohim aus, das sie hinopfern. Indem sie es hinopfern, ist es wirklich dieser Funke, nur ein Anstoß. Nichts anderes. Und der uns die Möglichkeit gibt, dieses Tor zu öffnen, und was dann weiter passiert, liegt dann immer mehr in unserer Hand. Am Anfang halt noch ganz wenig, und da dominiert noch alles das, was durch die Natur hereinkommt, durch die Leibesglieder sozusagen, aber, und noch sehr wenig wird durchs Ich hereinholen können, aber das wird dann im Laufe der Zeit immer mehr. Und ein deutlicher Fortschritt ist eben jetzt hier auch ein deutlicher Schub für das Ich-Bewusstsein, ist eben gegeben in dem Moment, wo der Mensch eintaucht unten in das dichtere Luftelement, also vom Wärmeelement, vom Feuerelement ins Luftelement übergeht. Das ist der Moment, und daher ist das richtig gesagt, also, wie steht es da? Vechol siach hasad eterem jehia ve aaretz vechol... Nein, das brauchen wir gar nicht alles lesen. Also es gab keine Kräuter und so weiter. Also es gab noch nichts. Aber dann geht's. Also es geht weiter, und es gab... und dann stieg Dunst aus dem Acker. Also es gibt so unten irgend so was wie ein Wasserelement und befeuchtete die Erde, wie auch immer. Und obwohl das noch nicht das Wasserelement das eigentliche ist in Wahrheit, und dann formte der Herr, also Vayitzar Adonai Elohim, das ist also ganz unten auf der Seite Garten Eden. Vayitzar Adonai Elohim et ha-Adam afar min ha-Adama, also aus dem Lehm des Ackers, was eben heißt, aus dieser Erdenmondensphäre heraus. Und dann Vayipach be'apav nishmat chayim, und er blies in seine Nase den Hauch des Lebens, nishmat chayim. Vayhi ha-Adam le-Nefesh chaya, und es wurde der Adam eine lebendige Seele. Das heißt, jetzt in dem Moment, wo dieser Funke des Ich, der bis jetzt nur wirkt im Feuerelement, wo der unten als physische Basis das Luftelement dazu bekommt, in dem Moment bekommt das Ich die Möglichkeit zu beginnen mit der Bildung der eigenen Seele. Des eigenen Seelen. Weil wir müssen unterscheiden Ich und Seele. Seele ist das, was dadurch entsteht, dass das Ich seine Leibeshüllen beginnt umzuwandeln. Solange das alles noch im Feuerelement sich bewegt, tut sich da im Grunde noch nichts. Da passiert noch nicht wirklich etwas. Also wirklich der Anstoß der seelischen Entwicklung ist dort, wo zumindest das Luftelement dazu kommt. Daher auch immer wieder gerade das Seelische auch mit dem Windhauch, mit dem Atem und so weiter in Verbindung gebracht wird. Also das müssen wir immer sehr scharf unterscheiden. Ich als der geistige Funke und das Seelische. Und wenn dann die nächste Frage ist, ja, was ist dann die unsterbliche Seele des Menschen? Dann ist das der Teil, der durch die bewusste Tätigkeit des Ich im Seelischen umgewandelt wurde. Weil zuerst passiert diese Umwandlung noch unbewusst. Also das heißt, Leibeshüllen werden durch die unbewusste, noch unbewusste, aber immerhin schöpferische Tätigkeit des Ich umgewandelt. Dadurch entsteht einmal das Vergänglich-Seelische, wenn man so will. Was ist das Vergänglich-Seelische? Ja, was sind die seelischen Wesensglieder? Also überhaupt, wenn wir das Menschenwesen uns anschauen, also wir haben unten den physischen Leib. Darf ich das so abkürzen? Mhm. Physisch, ich schreibe da den Leib dazu. Physischer Leib. So, der hat wieder verschiedenste Bestandteile. Also das Feuerelement, mit dem beginnt es am sechsten Schöpfungstag. Und da ist irgendwo oben
das Ich. Also das entsteht gleichzeitig im Grunde.
Also wir haben der Erde,
das ist dieser Funke.
Ja,
das ist dieser kleine Funke. Dieser kleine Funke, das entsteht also durch das Opfer der Elohim. Von Elohim, die sich
in der ersten Schöpfungsgeschichte.
Genau, in der ersten Schöpfungsgeschichte, die opfern ihr Ich hin und das wird für uns zu den Funken unseres Ich. Und die Elohim steigen dadurch auf zum Jahwe-Bewusstsein. Das passiert also gleichzeitig.
Schreibt man es jetzt mit V oder mit W?
Also kann man in der deutschen Umschreibung beides schreiben. Im Hebräischen mit V, ursprünglich mit V, ja. Ursprünglich mit V, aber es im Hebräischen ist das Waf. Also da fängt es an mit dem J, He, das ist also das H in etwa, dann kommt das Waf und statt dem E hinten kommt noch einmal ein He, also noch einmal ein H in Wahrheit. Also im Hebräischen heißt es eigentlich J, muss man es eigentlich J, H, W oder V, das ist egal, und da kann man ja H schreiben.
Das Tetragrammaton.
Das ist das Tetragrammaton, weil sie schreiben ja nur die Konsonanten und nicht die Vokale. Das heißt, da wird das He zum E vokalisiert, da wird es zum A vokalisiert. Aus dem heraus, wenn man es ein bisschen anders vokalisiert, kommt zum Beispiel Jehova. Das ist geschrieben genauso, nur anders vokalisiert. Da kommen diese verschiedenen Varianten dann, wie man es aussprechen kann und von denen jede eine gewisse Bedeutung hat. Weil wenn es ein bisschen anders vokalisiert wird, ist eine andere Seelenstimmung dabei. Also das ist ein riesiges eigenes Thema wieder. Über das zu sprechen, können wir ja auch irgendwann einmal tun. Ja, was ist dann schon zu dem Zeitpunkt vorgebildet? Während das der sechs Schöpfungstage ist, ist die ganze Astralwelt vorgebildet und aus dieser Astralwelt auch letztlich der noch kosmische Astralleib des Menschen. Weil zunächst einmal, wenn ich von diesem Adam Kadmon spreche, am Anfang ist das eigentlich diese ganze Seelenwelt im Grunde. Das ist der riesengroße Astralleib des Adam Kadmon im Grunde, der sich immer mehr gliedert. Und der sich dann, eben genau, wenn wir zum zweiten Schöpfungstag mit dem Garten Eden übergehen, jetzt zusammenschrumpft, im Grunde auf den Bereich der Mondensphäre, die in sich die Erdensphäre mit umschließt. So schrumpft einmal dann der Astralleib zusammen. Und was im Grunde nicht wirklich ausdrücklich geschildert wird, aber was trotzdem gleichzeitig schon passiert, also dass sich die Ätherwelt herausbildet. Aber dieses Gestalten der Ätherwelt bis hinunter zur physischen Welt, das wird eben jetzt dann im zweiten Schöpfungstag näher besprochen. Aber man muss durchaus denken, dass das sich teilweise schon überschneidet. Zeitlich. Wenn man es jetzt aus unserer zeitlichen Perspektive nimmt. Ja, und eben jetzt mit Beginn, also mit dem Garten Eden dann, jetzt kommt als erstes dazu das Luftelement. Also das heißt, das Physische selber verdichtet sich jetzt bis zum Luftelement, beziehungsweise der Mensch nimmt es in seinen physischen Leib auf.
Das heißt, wir sind in der jurischen Zeit.
Wir kommen jetzt...
Oder hyperboreischen.
Wir kommen langsam dorthin, ja, wir kommen dann langsam dorthin. Also eigentlich ganz richtig in der lemurischen Zeit oder so mittendrin sind wir eigentlich dann dort, wo der Sündenfall ist. Da kommt dann auch die Mondentrennung, da ist die Mondentrennung bedeutet dann im Grunde nichts anderes, als dass die ganze Entwicklung noch mehr zusammenschrumpft, sich wirklich auf die Erdensphäre konzentriert und Mondensphäre abgetrennt davon bereits, ist als abgetrennte Mondensphäre. Und da kann man dann davon sprechen, wenn dann diese Erdensphäre beginnt, Sündenfall, heißt dann aber auch, dass wir es jetzt nicht mehr mit einem, naja, Adam kannten und sowieso nicht mehr, aber auch nicht mehr mit dem Adam, der die ganze Mondensphäre umspannt, das ist es nicht mehr, es ist jetzt für einen Moment der Adam, der die Erdensphäre umspannt, aber jetzt beginnt sich dann zu gliedern in einzelne Menschenwesen, die dann wirklich beginnen, weil da kommt jetzt das Wasserelement dazu. Das Wasserelement, das ist also so in dem Übergang, wo es dann also hingeht in die lemurische Zeit, da tritt dann immer mehr das Wasserelement hervor. Und mit der Abtrennung der Mondensphäre, dann entsteht erst das richtige Erdelement, das Feste.
Also das heißt, irgendwas anderes, wir haben die Wiederholung des Saturnzustands der polarischen, die ist noch weit oben.
Ja, genau.
Die hyperboreische ist die Wiederholung des
Luftelementes.
Der Sonne und des Luftelementes,
genau.
Des Lichtenders, genau.
Richtig.
Dann kommt die Mondensphäre, dann das Westliche und
genau.
Den
kleinen genau.
Und genau. Dann sind wir jetzt beim Übergang.
Ja, und jetzt sind wir beim Übergang, genau. Genau. Wobei es aber eben so gewisse Überschneidungen gibt, denn weil das Wasserelement eigentlich sozusagen für die lemurische Zeit dann steht, aber mitten in dieser lemurischen Zeit, wo diese Abtrennung des Mondes erfolgt, tritt dann schon das Erdelement hervor. Erdelement in dem Sinn, dass es wirklich zu kristallisieren beginnt. Das ist nämlich das Typische dann.
Okay.
Also man hat vorher immer mehr Verfestigung des Wässerens, wird es also immer zähflüssiger, wenn man so will, aber es kristallisiert noch nicht. Das ist also noch eine amorphe Masse, so wie Glas eigentlich im Grunde eine sehr, sehr starre Flüssigkeit ist.
Aus dem
Glas ist in Wahrheit kein Kristall. Nicht? Das ist, schaut zwar sehr fest aus, aber in Wahrheit fließt es.
Darum ist der Mond im amorphen Fließen.
Ja,
genau. Aus der Zeit.
Genau. Also alles zum Beispiel vulkanisches Gestein und solche Sachen sind eine erstarrte Flüssigkeit. Und die beginnt dann auch teilweise zu kristallisieren. Also das ist also der Zustand, wo der Sündenfall eintritt. Das ist genau da drinnen. Also mit der Zeit, das sind natürlich äußerlich gesehen riesige Zeiträume. Das ist nicht jetzt in einem äußeren Tag passiert sozusagen. Aber da beginnt es zu kristallisieren. Und das heißt, da entsteht dann natürlich ein gewaltiger Schub für das Ich-Bewusstsein. Weil jetzt schrumpft plötzlich dieser Adam, dieses männlich-weibliche Adam-Eva-Wesen eigentlich, das noch gar nicht so wirklich geschieden ist, sondern was nur in sich eine gewisse Differenzierung aufweist, jetzt trennt sich das in wirklich einzelne Menschenwesen. Also jetzt beginnt die Zeit der Inkarnationen auf Erden. Vorher ist noch von einer wirklichen Inkarnation, kann man nicht sprechen.
Aber auch ohne Geburtsvorgang, sondern, oder?
Ja.
Oder mit, ohne Geburtsvorgang.
Richtig. Also es ist, das ist eine sehr starke Übergangsphase, also weil natürlich die Menschenleiber damals noch ganz, ganz anders sind als uns. Und die Fortpflanzung geschieht eigentlich dadurch, wie heute noch bei einfachen Lebewesen, durch eine Teilung im Grunde. Mhm. Und dadurch aber auch noch die große Ähnlichkeit der Nachkommen mit den Elternwesen sozusagen. Also, weil es eigentlich nur Wiederholung des Elternwesens ist im Grunde. Und es wirkt aber dann immer mehr, und das wäre zunächst einmal das, solange das noch der Fall ist, sind diese einzelnen Menschenwesen alle noch, ja, einerseits Abbild des Elternwesens Adam, aber zugleich dann Adam ein Abbild dieses Jahwe-Wesens, also dieser Gemeinschaft der Elohim ist ein unmittelbares Abbild auch des Jahwe-Wesens. Wenn jetzt die Geschlechtertrennung beginnt und die Fortpflanzung dann nicht mehr nur durch Teilung erfolgt, sondern auf geschlechtlichem Weg erfolgt, dann beginnen die Nachkommen unendlich zu werden, weil jetzt entstehen die verschiedenen Mischungen sozusagen. Jetzt trennt sich das auseinander. Da kommt also jetzt eine eigene menschliche Komponente hinein, weil die Entwicklung des Physischen, davon haben wir gesprochen, dass das stark mit dem Ich zusammenhängt auf der anderen Seite, das ist eben gerade charakteristisch für das menschliche Ich. Das heißt aber nicht nur, das Ich entwickelt sich sein Bewusstsein, in dem es sich da spiegelt, indem es sich spiegelt am physischen Leib, verändert es ihn auch. Und zwar eigenständig, unabhängig davon. Das ist am Anfang noch ganz wenig. Aber wir holen uns eigentlich etwas, da kommt was herein, was aus einer viel höheren Quelle ist. Also das, was da aus dem Bereich der Trinität kommt, oder wenn man will, aus dem Bereich des Nirvana, von da oben. Und das hat mit Jahwe eigentlich nichts mehr zu tun. Das ist, kommt aus einer viel, viel höheren Quelle. Das ist am Anfang noch ganz, ganz, ganz wenig natürlich. Aber es reicht aus, dass jetzt zwischen da jedes einzelne Ich seine eigenen Impulse hereinholt und das nicht bei zwei Menschen gleich ist, kommt das herein und das wirkt aber auf den physischen Leib. Wirkt umgestaltet auf diesen physischen Leib. Weil gerade dadurch kommt unsere Ich-Entwicklung in Schwung. Wir arbeiten ja daran, alles, was da drunter ist, umzuarbeiten. Und das wirkt bis zum physischen Leib hinunter. Unser Ich entwickelt sich dadurch primär, weil dass wir unsere ganze Leibesstruktur umwandeln. Dadurch entwickeln wir uns weiter. Das dann natürlich im Verkehr mit der äußeren Welt und so weiter. Aber primär einmal wirkt das Eines auf alle unsere Leibeswillen.
Unbewusst,
zunächst ganz unbewusst. Aber dadurch in dem Moment, also wo nicht mehr wo diese Geschlechtlichkeit beginnt und sehr unterschiedliche Wesen sozusagen, die durch ihr Ich schon unterschiedliches hereingeholt hat, miteinander zusammenkommen, entstehen ganz neue Kombinationsmöglichkeiten auch für die Leibesstruktur und die Endlichkeit wird eine ganz andere, also die verschwindet, vor allem die verschwindet mit dem Urbild. Zunächst haben wir noch eine Zeit lang in Ähnlichkeit mit dem Adam, aber der holt eben selber schon etwas da herein, daher ist etwas seht dann, wie man sehen werden, also dieser nachgeborene Sohn von Adam und Eva, wobei das eben auch noch nicht in dem Sinne eine geschlechtliche Fortpflanzung ist, aber der ist nicht mehr nach dem Bild Jahwes, sondern nach dem Bild Adams.
Das heißt, mit dem Jahwe also hat nichts mehr zu tun, oder?
Naja, nichts mehr wäre viel zu scharf formuliert, sondern es ist vielleicht Apromil jetzt drinnen von Adam, beziehungsweise was da von da oben hereingekommen ist, durch Adam und 99% sind in Wahrheit noch von da. Also das ist noch ganz, ganz wenig am Anfang, weil das alles ist zunächst einmal aus der Schöpfung, die Elohim gebracht haben, hervorgegangen. Und das trägt uns, das sind unsere Leibeswillen, die uns tragen. Und das Ich fängt jetzt an, diese 100% sozusagen, die dazu vorgegeben sind, die haben wir einfach bekommen, fängt an, jetzt das umzuarbeiten. Und das ist am Anfang eben noch ganz wenig. Und das heißt, wenn man jetzt sagt, wenn von Seth gesagt wird, er ist nach dem Bilde Adams geschaffen, dann heißt es im Grunde nichts anderes, dass da also drinnen ist dieses eine kleine Fünkchen, was da schon hereinkommt. Und das beginnt also die Abweichung von dem Jahwe-Bild bereits auszumachen. Aber ganz, ganz, ganz wenig noch. Ist bei uns heute noch vieles zu tun. Also da steckt noch immer sehr viel Jahwe-mäßiges da drinnen. Und das wird bis, bis zum Ende der Erdentwicklung so sein.
Auch die geschlechtliche Geburtsvorgang kommt auch, ist auch vorgesehen von Jahreslinie, oder wie?
Naja.
Weil wir uns das eingebracht
haben. Da kommen wir jetzt an. Es stimmt. Also diese geschlechtliche Fortpflanzung ist was sehr Doppelschneidiges. Dass es überhaupt passiert ist, ist dadurch gekommen, dass also die luziferische Versuchung stattgefunden hat, also dieser Sündenfall, und der Mensch dadurch sehr schnell also in dieses dichte Erdelement heruntergestürzt ist. Also da ist sehr schnell dann diese Verdichtung vom Wasserelement zum Erdelement passiert, Abtrennung der Mondensphäre, das geht innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit, und zu dem Zeitpunkt fängt dann auch sehr schnell die Geschlechtertrennung an. Und zwar, warum? Es wird ja in der Bibel dann ausgedrückt, also jetzt ist der Mensch aufgestiegen zur Erkenntnis des Guten und des Bösen. Er ist uns gleich geworden, wir können das auch. Und der Mensch konnte es zunächst nicht. Das heißt, er hat sein Bewusstsein noch nicht so weit entwickelt gehabt, dass er sich der Welt so gegenüberstellen kann, dass er das Gute und das Böse unterscheiden kann. Die Elohim haben es gelernt während des Schöpfungsprozesses. Es kommt ja immer vor. Nicht wahr? Und die Vayar Elohim Kitob. Und es sahen die Elohim, es war gut. Ist auch im Übrigen interessant, dass es nie von schlecht die Rede. Also damals noch mit einer sehr vollkommenen Schöpfung zu tun. Dann später kommt das Gute und das Böse hinein. Da kommt das Böse. Das kommt also dann mit der luziferischen Versuchung herein. Und die, was ist das Böse? Oder das Nicht-Gute oder Nicht-Schöne? Weil das ist also im hebräischen Ausdruck Tob, ist das nicht geschieden. Schön, gut, wahr, das ist alles dasselbe eigentlich und bedeutet nichts anderes, dass die äußere Erscheinung vollkommener Ausdruck des Geistigen ist, das es geschaffen hat. Also das heißt, es ist wirklich das Geistige, der geistige Impuls, der hineingekommen ist, bringt sich vollkommen zum Ausdruck darin. Und wenn er sich nur teilweise zum Ausdruck bringt, dann ist es eben nicht so schön. Dann ist es nicht so gut. Dann ist es vielleicht böse. Dann zeigt es vielleicht ganz was anderes äußerlich im Extremfall, als als geistiger Kern drinnen steckt. Das ist durch die luziferische Versuchung, durch den Luzifer hineingekommen. Und daher ist ab dann überhaupt die Erkenntnis des Guten und des Bösen erst möglich, weil auf dem Zeitpunkt gibt es erst das Böse auch dazu. Also etwas, was in der äußeren Erscheinung das Geistige nicht vollkommen oder nicht richtig ausdrückt.
Die Frage ist ja interessant, ob das Jahwe-Prinzip zuständig ist für die Separation der Geschlechter oder nicht. Für die Geschlechterspaltung. Und in der Mondsphäre, die so in der ursprünglichen Mondsphäre gab, ist ja die Sphäre der Rebellion, das ist ja die Sphäre der Unruhe, wo also die Geister der Persönlichkeit vor allem sich gespalten haben. Es gab reguläre Linie und eine irreguläre, also die schon rebelliert haben. Da gab es schon eine großen Aufstände der Mond.
Ja.
Dann heißt ja der Mond in der Wiederholung Mars. Da müsste ja Mond heißen. Er heißt Mars, weil die Griechen noch wussten, es ist eine marsische, totalitäre Sphäre gewesen. Und jetzt geht ein Teil der infizierten Engel mit den irregulären Geistern, fällt raus ins Irdische, und das Prinzip ist eigentlich ein antijahrisches Prinzip, mehr keins Prinzip. Es sind also die Rebellierten, und darum kommt es auch zur Geschlechterspaltung, ja. Weil es nicht mehr Selbstzeugung ist, sondern es müssen zwei zusammenwirken, damit es überhaupt was zustande kommt. Das ist erst nachdem ein Teil der irregulären Engel mit den Menschen nach unten gegangen sind, die erst dann infiziert haben, in dieser Übergangszeit.
Ja. Wobei man aber nur eins ganz wichtig dazu sagen muss, inwiefern dann Jahwe nämlich sehr wohl schon eine Rolle spielt, weil es ist eigentlich in Wahrheit, wenn man es jetzt ganz tief nimmt, ist es die Notbremse, die Elohim ziehen, wo es auch dann heißt, also jetzt weiß der Mensch das Gute und das Böse, also er hat vom Baum der Erkenntnis gegessen, er soll jetzt nicht auch noch vom Baum des Lebens essen. Solange also diese Reproduktion durch das Einzelwesen da war, ist er eigentlich noch vom Baum des Lebens, weil da sind alle Lebenskräfte drinnen, die notwendig sind, um ein neues, gleichartiges Wesen herauszubringen. Und das sollte der Mensch, also eben ab dem Zeitpunkt, wo das Gute und das Böse erkennt, nicht mehr diese Möglichkeit haben, die wird ihm entzogen. Das heißt, es werden ihm gewisse Lebenskräfte seiner Herrschaft entzogen. Und dadurch, und auch da steckt sehr wohl also Jahwe dahinter, der jetzt also die Notbremse zieht. Weil wenn jetzt der Mensch da wäre, mit den Versucherkräften drin und diesen Lebenskräften, ich meine, dann hätte er also gewaltig da, aber auch im negativen Sinne produktiv sein können. Nicht wahr? Und diese Möglichkeit hat man genommen. Das ist zum Schutz des Menschen, weil dann hätten die Widersachermächte mit Sicherheit auch die Herrschaft über das menschliche Ich gewonnen. Also. Aber so haben sie eingeschränkte Möglichkeiten. Also es ist dadurch entsteht zum Beispiel auch die Sterblichkeit. Mit der Geschlechtertrennung entsteht erst die wirkliche Sterblichkeit. Weil vorher ist es teilt sich einfach das Elternwesen und das. Da kann man nicht von Tod sprechen, es bleibt kein Leichnam oder sowas im Grunde zurück. Es ist eine Teilung des Elternwesens, im Grunde nichts anderes. Und im Grunde lebt das Elternwesen weiter. Also den Tod im eigentlichen Sinn gibt es dann nicht. Aber mit der Geschlechtertrennung zugleich, die bedeutet eben, die Hälfte der Lebenskräfte werden sozusagen entzogen. Und das bedeutet aber dann auch, dass dieses irdische Wesen des Menschen ein Ablaufdatum kriegt, also das heißt sterblich wird. Die Lebenskräfte reichen nicht für eine beständige Erneuerung, sondern es geht eine Zeit lang, aber irgendwann nehmen die Abbaukräfte überhand. Die Abbaukräfte, dazu haben wir dann wieder von unten, also der Luzifer fährt da ungefähr irgendwo rein, dann der Luzifer. So da in dieser Gegend, das Wasserelement ist schon ein bisschen da, aber wir sind noch ganz in der Luftsphäre, aber da fährt er rein. Aber von unten kündigt sich bereits an das Arimanische vom Erdelement. Das sind die Zerstörungskräfte. Das heißt, von oben werden uns durch letztlich Jahre ein Teil der Lebenskräfte entzogen, von unten kommen aber die arimanischen Zerstörungskräfte. Solange diese starken Lebenskräfte drinnen waren, haben wir kein Problem gehabt, mit den Zerstörungskräften fertig zu werden, beziehungsweise wir waren noch in einer Sphäre, wo die noch gar nicht richtig heran können. Und Ariman ist es im Grunde, der diese Sterblichkeit bewirkt.
Wenn man da bei der Geschlechtertrennung.
Ja.
Du hast gesagt, die Hälfte der Kräfte wird entzogen.
Ja, ja.
Sozusagen. Ist das auch der Grund, dass für diese Anziehungskraft zwischen Männchen und Weibchen,
ja, genau.
Dass das wieder verfolgt wird?
Ja, genau, genau.
Die Kräfte,
ja, ganz genau, genau. Erst im Zusammenwirken beider sind genügend Kräfte da, um zu dieser Reproduktion zu führen. Also sonst geht das nicht. Das heißt, Mann und Frau haben sich ergänzende Anteile an diesen Lebenskräften. Das ist der Punkt.
Ja, kann man diese vereinten Kraft,
ja,
außer weitere Kinder zeugen oder Menschen zeugen, auch etwas anderes beginnen?
Naja, schon. In gewisser Weise ist dann, wenn man also den geistigen Entwicklungsweg weitergeht, führt das ja dazu, dass letztlich in der Äther, im Ätherleib, jetzt wollte ich Äther reden, schön, da gehört Ätherleib her. Ist in dem Fall ist es eh noch so im Übergang. Es ist also Ätherleib von einer sehr großen Dimensionen da. Also es passt eh so halb. Aber da werden namentlich dann, indem man sich mit der Christuskraft verbindet, die, die einen sehr starken Bezug zu den Ätherkräften, zu den Lebenskräften auch hat, wird es da ergänzt. Und das heißt, da wird immer mehr der fehlende Teil ergänzt. Also der ist durch die Geschlechtertrennung verloren gegangen ist.
Durch die Christuskraft?
Ja, ja. Ja, ja. Also das ist nicht möglich, dass wir das ohne der Christuskraft erreichen. Da muss dieser Zustand sein. Es ist also durch Jahwe sozusagen weggenommen worden, wenn man so sagen will. Und es kam durch den Christus, aber jetzt durch die freie Entscheidung des Menschen, eben sich mit dem Christus zu verbinden, wieder hereingeholt werden.
Ja, da habe ich noch eine praktische Frage dazu.
Ja.
Wenn das dann so weit ist im Bewusstsein, im Sein eines Menschen,
ja,
in seinem Äthersein,
ja. Ja,
wenn das dann so weit ist, auf der physischen Ebene, im Leben, so im Alltag, hatte dann kein Bedürfnis oder keine starke Anziehungskraft, verliert sich das dann im Alltag, wenn der, ja, Ätherleib so weit,
ja, ja, sicher, sicher, ist, sicher, 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 ich meine, man muss aber natürlich sehen, dass die geschlechtliche Fortpflanzung natürlich noch bis zum Ende der physischen Menschheit einfach notwendig ist. Also wir werden zumindest im Physischen nicht zu einer Reproduktion kommen, die wieder die alte Stufe ist, dass man sie irgendwie spalten oder so. Es wird zwar eine andere Art der Fortpflanzung kommen, die mit dem verwandt ist, aber ganz auf der ätherischen Ebene. Also nicht auf der physischen.
Es ist ja der Arterhaltungstrieb das Wichtigste in dem Selbsterhaltungstrieb, das darf man nicht vergessen. Und wenn es keine Fortpflanzung gibt, gibt es ja keine Arterhaltung.
Ja, und vor allem ist dann keine Möglichkeit gegeben, dass Menschen sich inkarnieren können, solange sie das selber brauchen. Also solange werden wir die geschlechtliche Fortpflanzung in irgendeiner Form brauchen. Also das heißt, solange wir physisch inkarniert sind, wird sich die geschlechtliche Fortpflanzung nicht aufhören.
Die geistige Entwicklung.
Sie wird sich erst ändern, dann, also wenn wir wirklich den physischen Leib abgelegt haben. Dann wird es trotzdem auch auf der ätherischen Ebene eine Fortpflanzung oder sowas Vergleichbares geben, die ist aber dann nicht mehr geschlechtlich. Dort hört es dann auf.
Da hört dann der Luzifer auf zu wirken.
Ja, jedenfalls sind dann die Folgen, die dadurch entstanden sind, überwunden, ja. Ich meine, zu wirken hört er noch nicht ganz auf, aber jedenfalls kann er dann in dem Bereich jedenfalls nichts mehr anhaben.
Dann sind die Mysterien dreimal, können wir dann auch nicht mehr aufführen.
Ich glaube, wir müssen nicht mehr aufführen, da können wir es anders aufführen. Also das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Ich meine, es hängen natürlich, und das kommt dazu, gerade die Reproduktionskräfte, also die mit der Fortpflanzung zu tun haben, hängen ganz stark mit den höchsten Kräften für die geistige Entwicklung zusammen. Also gerade dort, ich meine Ätherleib, Ätherkräfte, wenn wir zum Beispiel denken, im Denken machen wir Ätherkräfte in Wahrheit wirksam. Also zumindest dann, wenn wir nicht ganz bis ins Materialistische gekommen sind, weil die Gefahr besteht, also wenn die Hirnphysiologen sagen, ja, das ist das Gehirn, das denkt, also wir sind noch nicht ganz da, aber die Gefahr besteht, dass wirklich nur mehr die Gehirnprozesse fortrollen würden. Dann ist alles Schöpferische aus dem Denken fort, dann ist sozusagen so als wie wenn das in einen Automatismus geschaffen hätte, der jetzt ewig weiter kombiniert. Also bis dorthin könnte es gehen, aber da wäre dann das Ätherische im Wesentlichen draußen aus dem Denken. Aber im Grunde hat das Denken seine unmittelbare Tätigkeit im Ätherleib, in den Ätherkräften. Und dass wir uns dessen bewusst werden, dazu brauchen wir das Gehirn. Weil also diese Ätherkräfte bilden das Gehirn, bilden es ständig um, aber das physische Gehirn bildet einen Widerstand und an dem Widerstand werden wir uns bewusst. Und das ist das, was wir als Gedanken erleben. Je lebendiger das Denken wird, desto mehr Ätherkräfte, namentlich Lebensätherkräfte, holen wir da herein. Und das sind aber genau dieselben Kräfte, die ganz stark konzentriert in den Fortpflanzungskräften drinnen sind. Die sind gleicher Art. Die sind gleicher Art. Ich meine, das führt natürlich in der Folge auch dazu, dass diese Reproduktionskräfte, also die für die Reproduktion notwendig sind, immer mehr vom Physischen abgezogen werden. Also wir holen die Ergänzung herein, aber wir ziehen auch die, die wir in unserem Ätherleib bereits haben, ab von den Fortpflanzungskräften. Das heißt aber, dass die geistige Entwicklung der Menschheit, dass das ein Balanceakt ist. Weil wenn alle sich so schnell vergeistigen, wird die Menschheit sehr bald sich physisch nicht mehr fortpflanzen können. Das ist also die Frage, ob dann alles andere zu dem Zeitpunkt genügend entwickelt ist. Also das ist ein sehr, sehr labiles Spiel, weil man kann nämlich sehr wohl also durch Meditation und diese Dinge Ätherkräfte abziehen und trotzdem noch nicht reif sein, eigentlich für eine Weiterentwicklung ohne physischen Leib. Weil so einfach ist die ganze Geschichte eben nicht. Weil man kann jetzt sagen, na gut, also wenn ich mich so geistig entwickelt habe, dass ich die Ätherkräfte abziehe, dann brauche ich ja das Physische nicht mehr.
Für die nächste Inkarnation fehlt mir das dann, oder?
Ja, da fehlt was. Und es werden dann überhaupt viel rascher die Menschheit aussterben.
Und vielleicht zu einem Zeitpunkt... oder so.
Ja,
oder so.
Ja, bis sie zuletzt überhaupt nicht mehr als physischer Mensch geboren werden, und das heißt dann, äußerlich schaut es dann so aus, na, die Menschheit ist halt ausgestorben, Punkt. So wird auch die Menschheit einmal verschwinden aus der äußeren Entwicklung heraus, wenn wir uns auf die Ätherebene zurückziehen. Äußerlich schaut es so aus, die Menschheit ist ausgestorben, Punkt. Also das ist nicht spektakulär, da muss jetzt mal nicht eine riesen extra Katastrophen geben, es wird schon mal eine ganze Menge Katastrophen auch geben, aber das sind nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir einfach das Physische dann nicht mehr brauchen. Aber die Frage ist unser Ich-Bewusstsein dann so weit entwickelt, dass wir wirklich den physischen Leib für unsere Bewusstseinsbildung nicht mehr brauchen? Und wenn die geistige Entwicklung ein bisschen schräg läuft, kann es aber passieren, dass wir zwei Ätherkräfte so weit abziehen, dass keine physische Fortpflanzung mehr möglich ist und trotzdem im Ich noch nicht so weit sind, ohne physischem auszukommen. Und dann schauen wir dumm aus. Nicht mehr weit?
Geistige Krüppel.
Ja, dann sind wir nämlich geistige Krüppel, richtig. Mhm. Richtig. Das heißt, es muss ein gewisses Gleichgewicht da insgesamt in der ganzen Menschheit vorhanden sein. Und es muss also zur Zeit also noch eine ganze Menge Menschen geben, die also sehr stark diese Kräfte halt wirklich in die physische Fortpflanzung hineinstecken. Und noch nicht so viel davon abziehen für die geistige Entwicklung.
Sehr genug.
Ja, im Moment ja, aber die Situation wird sich sehr bald ändern. Die Situation wird sich sehr bald ändern. Also der Höhepunkt also dieses gewaltigen Zuwachses an Menschen auf Erden, ich meine, es ist ja gewaltig, im Entschuldigung bin ich noch 4 Milliarden, jetzt sind es über 7 bereits. Also es ist fast eine Verdoppelung schon innerhalb einer Generation, das ist ja gewaltig, bitte. Wow. Wenn man das hochrechnet.
Bei 2050 sowas ist ganz rund und dann geht es wieder hoch.
Ja, es richtig, ja, und dann geht es wieder runter. Das wird dann auch sehr beschleunigen, dieser Prozess. Weil es gibt ja einige Vorträge, wo Steiner das also sehr, sehr präzise bestimmt den Zeitpunkt, vor dem Grunde also die Menschheit im physischen Sinn ausgestorben sein wird. Und das ist bereits im 6. 7. Jahrtausend. Das ist menschheitlich gesehen nicht weit weg. Vergleicht das bitte mit der Menschheitsgeschichte. Das ist ein Klacks im Grunde. Und das heißt, dass in dieser kurzen Zeit von nur ein paar Jahrtausenden, die der Menschheit bevorstehen, sozusagen, wenn alles richtig läuft, dass da eine gewaltige geistige Entwicklung noch zu vollziehen ist. Und das sieht man aber bereits jetzt in unserer Zeit, dass der Zeitablauf gewaltig beschleunigt ist. Also Zeitablauf beschleunigt heißt, dass innerhalb des äußeren messbaren Zeitraumes viel mehr Entwicklung passiert. Also in einem Jahr passiert heute so viel, wie früher in einem Jahrhundert nicht passiert ist. An Entwicklung, auch an innerer Entwicklung. Nur auch wieder mit der Schwierigkeit, das kann runtergehen oder raufgehen. Also schnell runter und schnell hinauf. Also es wird also, wie soll ich sagen, die Geistesgegenwart des Menschen da schnell mitzuziehen, also immer mehr gefordert. Wir haben also nicht mehr Ewigkeiten Zeit. Wir sagen, ja, in der Inkarnation lassen wir es noch, schauen wir uns einmal die nächste an. Weil in der Vergangenheit war es doch immerhin so, natürlich hat jeder Fehler, den man in einer Inkarnation macht, Nachwirkungen, aber es war immerhin noch leichter, in einer nächsten Inkarnation das, was man vorher versäumt hat, nachzuholen. Es ist zwar immer schon schwieriger, als wenn man es rechtzeitig macht, aber immerhin, das ging noch gut. Heute ist das fast nicht mehr möglich. Wenn wir hier unsere Aufgabe in der Inkarnation nicht schaffen, dann ist das verloren.
Und eine andere Zeit, und dort können wir...
Da können wir diese Sachen nicht mehr bearbeiten. Da haben wir genug andere Dinge, und noch zehnmal mehr zu lösen. Also das heißt, es geht nicht mehr jetzt zu sagen, die Inkarnation setze ich einmal aus. Ich meine, das kann einmal durchs Schicksal so geführt werden, also wie es zum Beispiel bei den Behinderten der Fall ist, also dass die einmal eine Inkarnation geschenkt bekommen, wo sie sich nicht so stark in das äußere Leben einfügen müssen. Und dafür aber dann in einer späteren Inkarnation sehr, sehr viel stärker im Ausgleich dazu arbeiten können. Daher dann sehr oft als genial veranlagte Menschen hereinkommen. Da ist es einfach die Vorbereitung dazu. Kann die Vorbereitung dazu sein. Also das, aber das ist also eine ganz besondere Schicksalsführung, die dann da dahinter steckt. Und das sind daher auch ganz besonders auserwählte Menschen. Das würde auch nicht bei jedem Menschen funktionieren. Also darum ist da das äußere Erscheinungsbild, das wir jetzt beim Behinderten haben, so ein Ja.
Arm,
ja, Arm und Hasch, und das sind also vom Schicksal aus ersehende Menschen. Die ausersehen sind dadurch, dass sie in früheren Inkarnationen sehr viel vorangebracht haben. Das ist der Punkt. Also. Und die dadurch ausersehen sind, jetzt einmal diese Zeit im Grunde nur so am Rande mitzumachen, sich Kräfte zu holen, wobei da sehr wichtig ist, wie wir mit ihnen umgehen, welche Impulse wir ihnen geben. Da kann also sehr, sehr viel zerstört werden, wenn da also falsche Impulse kommen, wo sie eigentlich darauf angewiesen sind, dass sie jetzt hier Impulse mitnehmen, aber nicht selber wirklich aktiv sein müssen. Aber dann dafür in der nächsten Inkarnation, also voll wirksam werden. Und zwar in einem sehr, sehr, sehr intensiven Maße wirksam werden. Aber da können wir, wenn wir falsch mit ihnen umgehen, also sehr, sehr viel zerstören. Und ich meine, was sind die Punkte? Ich meine, es geht darum, dass wir in ihre Seele, in ihr Seelen erleben, eben nicht in den Intellekt, sondern in das tiefere seelische, gesunde geistige Impulse hineinbringen. Dass sie die hier durchleben können. Dass sie eigentlich hier mitleben können, sie sollen ja viel weniger mitleben, eben die äußere Seite unserer Welt. Gott, die kriegen sie ja nicht so besonders mit, wenn die Sinnesorgane behindert sind. Ich meine, wir haben da eine, die ist blind und taub. Und also die kriegt eigentlich von der äußeren Welt fast gar nichts mit. Aber das Seelische, das kriegt sie mit. Das kriegt sie sehr, sehr, sehr wohl mit, auch wenn sie es nicht hört, wenn sie es nicht fühlt vielleicht, das spürt wie der Boden vibriert und hinaus, sie kriegt die Stimmungen mit. Und da ist die Frage aber, welche geistigen Impulse leben in diesem Seelischen, das wir ihnen mitgeben. Weil dann bekommen sie nämlich die geistigen Impulse mit, die jetzt in unserer Zeit wichtig sind. Und um das geht es. Dass sie diese geistigen Impulse mitnehmen können, aber befreit davon, sich zu sehr in die äußeren Angelegenheiten zu involvieren und ganz intensiv aber zu trinken, diese seelischen Impulse oder diese geistigen Impulse vermittelt durch das Seelische. Also, und da, das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Aufgabe. Also wenn das nicht passiert, dann ist das für die Zukunft also ganz katastrophal. Weil gerade die nächsten Inkarnationen, also die nächsten Generationen, werden sehr stark darauf angewiesen sein, dass einzelne Menschen da sind, die diese ganz starken Kräfte mitbringen. Und die zumindest aus ihrer letzten Inkarnation, was bringen sie sich nämlich mit? Eine totale karmische Reinheit. Weil der bildet praktisch kein Schicksal hier in der Inkarnation. Das heißt, er kommt in die nächste Inkarnation karmisch unbelastet. Oder fast. Das ist natürlich, kann man nicht zu 100% sagen, aber fast. Wodurch entsteht das Karma, dass ich aus dem Ich heraus eigentlich eine Verfehlung in meinen Taten hier mache. Das Ich kann er hier aber der Behinderte gar nicht zur Geltung bringen. Das, wenn er Taten folgt, selbst die schrecklichsten Taten vielleicht aus seiner Behinderung heraus begeht, hat das mit seinem Ich nichts zu tun. Überhaupt nichts. Und das heißt, er lädt karmisch keine Schuld auf sich. Und bringt diese Reinheit mit, verbunden damit im Idealfall, dass er hier wirklich aber die geistigen Impulse aus unserer Epoche trotzdem mitnehmen kann. Befreit aber von den Verfehlungen in der sinnlich-physischen Welt. Und das heißt, diese Menschen können dann in einer nächsten Inkarnation ganz, ganz anders wirken. Das ist also unheimlich wichtig. Ja, also, aber dieses, jedenfalls, wo wir ausgegangen sind, diese physischen Inkarnationen werden jedenfalls im 6., 7. Jahrtausend aufhören. Also bis dahin müssen wir vom Ich so weit sein, das heißt, unser Ich-Bewusstsein muss so weit sein, dass es das da unten nicht mehr braucht. Weil wir brauchen das Physische einfach, um unser Ich-Bewusstsein zu entwickeln. Und ohne das Ich-Bewusstsein nutzt uns das Ich nur halb etwas. Wir können dann nämlich unsere Freiheit nicht entwickeln, nicht wirklich. Dazu braucht man dieses ganz klare Ich-Bewusstsein. Weil sonst könnte zwar durch das Tor des Ich kann immer was Geistiges hereinkommen, aber wir wären nicht frei dabei, wenn nicht das nötige Bewusstsein dabei ist. Und das müssen wir also geschafft haben, dass wir die Weiterentwicklung des Ich-Bewusstseins so machen können, dass wir uns am Ätherleib bewusst werden. Wenn wir uns am Ätherleib bewusst werden, das ist die Stufe, wo wir das imaginative Bewusstsein entwickeln. Also wenn wir zur Stufe der Imagination kommen, also Hellsichtigkeit in Bildern, das geistige Sehen, dann sind wir so weit, dass also wir uns am Ätherleib bewusst werden. Die Übergangsstufe ist das, wo das Denken beginnt, sich vom Werkzeug des Gehirns zu lösen und zu einem wirklichen lebendigen Denken wird. Das jetzt, wo ich nicht mehr den Eindruck habe, ich denke, sondern die geistige Welt denkt in mir zunächst einmal. Da beginnt nämlich einmal eine geistige Wahrnehmung der ätherischen Außenwelt oder überhaupt der geistigen Außenwelt. Und dann, wenn sich das mehr verdichtet, dieses lebendige Denken, dann wird es letztlich zur Imagination. Also das lebendige Denken ist sowieso schon bildhafter, ist nicht so abstrakt wie unsere Logik einfach, ohne deswegen aber die logische Struktur zu verlieren. Aber es wird bildhafter und dann geht es schließlich in die Imagination über. Aber wir sind im Allgemeinen heute noch nicht so weit, dass wir in dieser sehr viel lebendigeren Bewusstseinswelt, weil die ist natürlich viel lebendiger und viel reicher auch. Und die würde uns heute im Allgemeinen und den Durchschnittsmenschen zumindest noch so überfluten und überwältigen, wie es heute im Traumbewusstsein der Fall ist. Weil das Traumbewusstsein ist so der Rest des alten Hellsehens, des alten imaginativen Bewusstseins, aber da ist das Ich nicht wirklich dabei. Da träumen wir nur drinnen. Und wir müssen so weit sein, also wenn wir den physischen Leib ablegen, müssen wir so weit sein, dass wir auf der Ebene nicht nur träumen, sondern ganz wach sind. Dann können wir da unser Ich-Bewusstsein weiterentwickeln, auch auf der Ebene. Aber im Traum, so wie wir im Traum das Ich-Bewusstsein nicht weiterentwickeln können. Da sind wir getrieben in der Situation, da sind wir drinnen. Und
was? Das ist die Ebene, die Äther-Ebene, ja. In der ich dann meine Gedanken praktisch gleich verwirkliche oder meine Gedanken
Wirklichkeit. Ja, das ist die Ebene, weil wir da in Kommunikation mit der äußeren Ätherwelt stehen. Weil solange ich jetzt als heutiger normaler Mensch sozusagen denke, benutze ich meinen Ätherleib, aber wirklich meinen Ätherleib. Und der hat jetzt keine Verbindung mit der äußeren Ätherwelt. Oder jedenfalls spielt die keine Rolle, sagen wir mal so. Wenn ich das lebendige Denken schon entwickle, beginnt bereits der Ätherleib sich zu lösen vom physischen Gehirn. Also eigentlich vor allem da in dem hinteren Bereich. Das ist das, was man im Grunde schon bei der Übung zur Gedankenkontrolle erleben kann, wenn man sie sehr energisch macht, also bei dieser ersten Nebenübung, dann merkt man ganz deutlich, wie das Bewusstseinszentrum, das man normal da vornimmt, wo bin ich mir bewusst, dass irgendwo da vorne. Und also der Ich-Punkt. Jetzt wird es da oben, ja.
Das damit zusammen.
ja.
Deswegen ist wichtig, dass sich das Ich praktisch so weit entwickelt, weil wenn meine Gedanken wirklich lebendig werden,
dann haben sie Wirkungen in der Ätherwelt. Ja, das ist nämlich das Umgekehrte. Ich beginne also die Ätherwelt wahrzunehmen, die äußere, indem ich sie wahrzunehmen beginne, heißt das, dass mein Ätherleib beginnt, in Interaktion zu treten mit der äußeren Ätherwelt. Und das heißt, indem ich mir bewusst werde, verändere ich sie aber zugleich auch. Weil ich tue etwas. Es ist wirklich so, als ob wenn da Ätherkräfte herauswachsen und da anfangen zu tasten eigentlich, zu tun in der Ätherwelt draußen. Und das heißt, ich kann gar kein lebendiges Denken entwickeln, ohne nicht gleichzeitig Veränderungen in der Ätherwelt hervorzurufen. Und das bedeutet natürlich, dass da anfängt für mich also eine ganz besondere moralische Verantwortung. Mhm. Weil das kann sehr schädlich werden. Und zum Beispiel, da war allerdings das Ich-Bewusstsein noch nicht so stark, aber die alte Atlantis, halt also diese Flutkatastrophe, also diese Eiszeitkatastrophe, wenn man will, wo diese ganze eiszeitliche Welt zugrunde gegangen ist, ist hervorgerufen worden dadurch, dass damals das Ätherische sowieso noch draußen war und die Menschen begonnen haben, das zu missbrauchen, diese Fähigkeit. Eben weil es immer mehr Richtung Ego hinging, also der Egoismus, der eigentlich im Astralleib drinnen sitzt, der ist immer stärker geworden. Und weil vorher war das Ganze, der Mensch konnte das, aber er hat es gar nicht aus dem Ich herausgemacht, sondern im Grunde diese Schöpfergötter haben durch ihn gewirkt letztens. Und er hat ihre Impulse hineingetragen hier in die Welt. Dann war das gut und fruchtbar. Das ging bis in das hinein, dass er das Wachstum der Pflanzen beeinflussen konnte, einfach durch seine, man kann gar nicht sagen, Gedankentätigkeit. Es ist zwar dasselbe im Grunde wie die Gedankentätigkeit, nur war es ihm als Bilderbewusstsein, im Bewusstsein. Also er hat es nicht in abstrakten Gedanken erlebt, sondern eben in dieser alten Hellsichtigkeit. Also da war es noch dieses alte, traumhafte Bilderbewusstsein. Jetzt ist aber der Egoismus stärker reingekommen und begonnen, das zu missbrauchen für eigensüchtige Zwecke. Eigentlich ein Gruppenegoismus noch, weil das Ich so wichtig noch nicht da war. Es war mehr ein Gruppenegoismus von einzelnen Stämmen und so weiter, die jetzt ihre Sonderziele immer mehr verfolgt haben. Und das hat letztlich also die ganze Natur in Aufruhr gebracht. Dadurch sind diese Katastrophen zustande gekommen. Und diese Gefahr besteht natürlich in der umgekehrten Entwicklung, jetzt wo wir durch diesen Nullpunkt durchgegangen sind und jetzt wieder beginnen können, langsam in die Ätherwelt hineinzuwirken, indem wir unser Bewusstsein dort hineinstrecken, dann tun wir dort was. Also wenn das nicht aus der richtigen moralischen Gesinnung passiert, dann kann das katastrophal werden.
Noch ein Atlantis, wohl.
Ja, dann, richtig, ja.
Aber wir verlieren schon im Physischen dadurch auch Fähigkeiten.
Wir verlieren dadurch im Physischen Fähigkeiten, ja. Wir verlieren dadurch im Physischen Fähigkeiten. Wir werden das in der Folge noch sehr viel genauer besprechen, weil ich möchte jetzt, bevor wir wirklich auf die eigentliche Paradiesesgeschichte eingehen, sehr deutlich noch einmal so gewisse Stufen des geistigen Entwicklungsweges beschreiben und vor allem, welche Folgen es für unsere ganzen Leibesühnen hat, also für den physischen Leib, für den Ätherleib, für den Astralleib und so weiter. Weil wir werden nämlich sehen, dass das dann genau Dinge sind, die sich in dieser Paradieseserzählung, Geschichte Kain und Abel und so weiter, genau widerspiegelt. Und dann versteht man erst, wie man zu diesen Imaginationen fast zwangsläufig kommt. Und die einerseits in welche Entwicklungsstufen darstellen, aber zugleich geistige Entwicklungsstufen darstellen. Und wie das zusammenstimmt, weil das wollen wir immer sehr deutlich beachten, also wie das im kosmischen Maßstab und wie das im menschlichen Maßstab ausschaut, wie das korrespondiert miteinander.
Ja, ich erkenne da jemanden, der also sehr religiös ist.
Ja.
Und ich denke, das ist schon eine Tätigkeit dann auch im Ätherischen. Ständiges Beten und.
Ja, natürlich. Natürlich. Das führt dort hinein. Nur ist also bei den traditionellen Religionen, egal ob bis zum Christentum, jetzt nämlich zum Kirchenchristentum hinein, so, dass das Ich das noch nicht ganz bewusst eine Rolle spielt. Aber sehr wohl da Wirkungen drinnen sind, die dann aber nicht unter der Lenkung des Ich sind, sondern unter der Lenkung geistiger Wesenheiten im positiven oder negativen Sinn. Da ist was zweischneidend. Also wenn ich zum Beispiel Kirche hernehme, natürlich ist da der Christusimpuls aber irgendwo drinnen, das ist schon klar. Nur das Problem ist, er ist nicht alleine drinnen, sondern die Widersacher sind mit dabei. Also gerade, jetzt müssen sie weghören, die Kirchenleute, im Katholischen sind es beide, die eine bedeutende Rolle spielen. Bei den Orthodoxen ist stärker die luziferische Wirkung, bei den Evangelischen ist stärker die arimanische Wirkung. Wenn es so ganz zu den Puritanern geht, ist die ganz stark drinnen. Also da zum Beispiel diese ganzen amerikanischen Sekten oder so christlich, im weitesten Sinn christlich Sekten, die ja nicht katholisch sind, sondern wo es also 100.000 Schattierungen gibt, die sind fast alle sehr stark arimanisiert. Ganz starker arimanischer Impuls drinnen, der hineinkommt. Das ist das Problem.
Und dann islamisch?
Naja, Islam ist auch der Ariman sehr stark drin. Im Islam ist der Ariman sehr stark drinnen, da trifft er auf Menschen, die sehr stark luziferisch sind. Das ist der Punkt. Ich meine, der Islam, jetzt sage ich schon, die nächsten beleidigen. Meine gar nicht so, aber das ist der Versuch, den Belzebub mit dem Teufel auszutreiben, also das heißt den Luzifer mit dem Ariman auszutreiben, ohne das Christusprinzip dazwischen. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht wirklich. Also der Punkt ist nämlich, wenn ich jetzt das gesagt habe, in der katholischen Kirche ist Luzifer und Ariman auch drinnen, dann ist das nicht nur negativ gemeint, weil die Entwicklung kann überhaupt nur funktionieren, wenn dieses Gleichgewicht hat, Christus dazwischen, der die beiden im Gleichgewicht hält. Also das Problem entsteht nur dann, wenn da ein Ungleichgewicht ist und es mir nicht gelingt, das aus dem wirklich Christlichen heraus auszutarieren. Und das ist halt ein bisschen das Problem dann in der Kirche, dass die zu sehr manchmal aus dem Gleichgewicht kommen. Aber dass sie als wirksame Kräfte drinnen sind, ist notwendig. Also ohne Luzifer und Ariman läuft auch nichts in der Entwicklung, da müssen wir durch. Also noch längere Zeit, aber jetzt insbesondere während unserer physischen Inkarnationen insbesondere. Also da ist das ganz, ganz, ganz unverzichtbar. Also wir können nicht auf die beiden verzichten. Also wir müssen uns mit ihnen auseinandersetzen. Die Frage ist, gelingt es oder gelingt es nicht? Das heißt, was ist das Problem dann bei der Kirche? Das Problem ist, dass sie das Ich nicht genügend eigenständig wirken lassen. Weil das geht nur, wenn die Individualität, das Ich, da mitspielt. Dann ist die Chance da, dass das richtig funktioniert. Das ist im christlichen Sinn. Solange was Unbewusstes da drinnen bleibt und man sagt, naja, die Kirche als Ganzes übernimmt die Lenkung anstatt das einzelne individuelle Ich, dann ist das Problem da. Das ist etwas, was noch ein Prinzip ist für die vergangene Kulturepoche. Oder sogar noch ein bisschen früher. Und dabei, zur Zeit des Christi Erdenleben, also die vorhergehende griechisch-lateinische Kulturepoche, in die das hineinfällt, da fängt es gerade erst an, das Ich so. Der Christus ist der Erste, also die Verkörperung, die irdische Inkarnation des Christus bedeutet den Startpunkt, dass das überhaupt möglich ist. So, jetzt fängt es an und es dauert natürlich eine lange Zeit, bis es so weit ist, dass jetzt wirklich der einzelne Mensch anfangen kann, das in die Hand zu nehmen, indem er den Christusimpuls durch sein Ich bewusst hereinholt. Also das dauert eine Zeit. Das heißt, über die Zeit des Mittelalters bis zu einem gewissen Grad ist dieses kirchliche System weitgehend in Ordnung. Es gab natürlich Verfehlungen wie bei allen menschlichen Einrichtungen, aber als Prinzip ist es in Ordnung. Mit dem Beginn der Neuzeit hört die Berechtigung im Grunde auf, es so zu machen. Jetzt muss man das Ich stärken. Ich meine, da hat sich dann die evangelische Kirche abgespalten, also diese Glaubensspaltung, da ist halt dann wieder die Gefahr gekommen, dass der Ahrimann sehr stark reinwirkt.
Also den sogenannten Anthroposophen?
Naja, Christengemeinschaft oder so, sollte das jedenfalls verwirklichen. Aber den Übergang schaffen, sagen wir es einmal so. Also eine Kirche, in welcher Form auch immer, ist etwas, was den Menschen helfen soll, das vorzubereiten, dass der Christusimpuls durch das einzelne Ich voll bewusst wirken kann. Und wenn wir zum Beispiel jetzt wirklich fest im Anthroposophischen drinnen sind, bräuchten wir eigentlich dieses traditionell Kirchliche in irgendeiner Form nicht mehr, auch nicht mehr in Form der Christengemeinschaft. Das hat der Steiner auch immer wieder betont. Aber es sind nicht alle Menschen so weit, dass die wenigsten sind so weit, dass das ohne dem sozusagen schon geht. Ich meine, wenn heute für so eine die Kirche brauche ich nicht, dann ist es, weil sie total Materialisten sind und solange ihnen weiter nichts wird und interessiert sie als Geistige überhaupt nicht. Also, aber dann, wenn es ernst wird, dann schreien sie eh und dann brauchen sie nämlich sehr wohl irgendeinen geistlichen Beistand. Aber
kann ich das so jetzt formulieren? Die Botschaft ist, bei den sogenannten Anthroposophen überwiegt der Ahrimann.
Ja, hat schon was. Natürlich, weil Ahrimann heute überhaupt sehr, sehr stark im Vordergrund ist. Meinst du jetzt insbesondere Christengemeinschaft?
Nein, quer durch.
Ja, sicher. Ich meine, da brauchst du nicht schauen. Ich meine, das Scherzwort mit versteinert und so weiter, das Versteinerte hat immer mit dem Ahrimann zu tun und das sieht man immer noch viel zu oft. Und das liegt daran, ich habe das glaube ich eh schon einmal erwähnt, wenn es einem nicht gelingt, hier wirklich ein gewisses lebendiges Denken zu entwickeln, sondern also die Schriften Steiners so studiert, wie man Theologie studiert. Das heißt also, hinkommt in eine intellektuelle Ausbildung, intellektuelle Interpretation dessen, was Steiner gegeben hat letztlich. Das ist es nämlich. Theologie ist eine intellektuelle Interpretation einer einmal gegebenen Offenbarung. Bei der Kirche ist es halt das, was in den Evangelien steht und in der Bibel drinnen steht, das ist einmal fertig. Das ist ja deutlich das Kirchendogma, also mit Christi Erdenleben hat diese Offenbarung aufgehört und ab da wird sie im Grunde nur mehr ausgelegt und verwaltet. Und das sollte so sein bis zum Erdenende, im Grunde. dann darf da nichts mehr verändert werden und daher ist die Kirche in ihrer Grundnatur grundsätzlich streng konservativ. Sie kann nicht anders sein. Wenn sie sich ändern will, löst sie sich auf. Anders kann es nicht sein. Also eine progressive Kirche ist ein Widerspruch in sich selbst, in Wahrheit. Ich meine, es wird immer wieder einzelne Menschen geben, die das versuchen und das in die Richtung treiben. Und dann werden sie merken, dass sie an der Gesamtkirche ersticken, solange bis die einmal ihr Ganzes auseinanderbrechen. Aber wenn also dieses sozusagen theologische Denken, welche Aufgabe hatte das? Also das hat seine Blüte im Spätmittelalter, Hochmittelalter mit der Scholastik. Da ist also der Verstand so weit, dass er die Offenbarung überhaupt verstandesmäßig erfassen kann, in Verstandesbegriffen denken kann. Man kann zwar nicht drauf kommen auf den Inhalt der Offenbarung, aber man kann sozusagen so weit kommen, es zu verstehen. Und wie dann Steiner seine Anthroposophie gegeben hat, musste er zunächst einmal im Grunde anknüpfen daran, er musste die Menschen einmal so weit bringen, dass sie verstehen lernen, diese geistigen Wahrheiten, solange sie noch nicht so weit sind, selber diese Erlebnisse zu haben. Das heißt, wir stehen da im Grunde einmal auf einer endlichen Ebene, wie es die Theologie steht. Nur, da darf man nicht stehen bleiben. Es muss weitergehen zu dem lebendigen Denken, wo eigene Erfahrungen dazukommen im lebendigen Denken. Das heißt, wo es über den gegebenen Inhalt, den Steiner in seinen Schriften und der Vorträgen gegeben hat, hinausgeht. In eigene Erlebnisse. Das ist noch nicht Hellsichtigkeit, aber wo in das Denken, in das lebendige Denken, was hineinkommt. Weil, wenn ich bei dem sozusagen theologischen Denken, wenn man so wie stehen bleibt, was passiert, was hat das gemacht? Das hat vorbereitet den Materialismus. Das war genau der Weg, der das lebendige Geistige, die lebendige geistige Offenbarung ans Gehirn gebunden hat. Und damit formend aufs Gehirn so eingewirkt hat, dass man diese Dinge denken kann, aber es hat zugleich das Denken gefesselt ans Gehirn. Also das Wunder der Scholastik ist eigentlich, dass das so gerade im allerletzten Zipfel stehen bleibt, bevor es materialistisch wird, das Denken. Das heißt, bevor eigentlich der Prozess passiert, dass dann wirklich nur mehr die Gehirnprozesse weiterrollen und das Ätherische eigentlich nicht mehr eingreifen kann. Bis ganz knapp dorthin führt es, weil was erreiche ich dadurch? Da erreiche ich den höchsten Bewusstseinsgrad. Weil das Bewusstsein entsteht am Physischen. Das heißt, ich führe so knapp ans Physische heran, dass es so, dass diese ätherische Bewegung so bewusst wie möglich wird. Das ist das Geniale der Scholastik. Also das heißt, dieses geistige Erleben bis zu einem ganz klaren Gedankenbewusstsein zu bringen. Und der nächste Schritt führt ins Materialistische. Das ist der Punkt. Jetzt ist aber in der Anfangszeit die Anthroposophie eigentlich in ähnlicher Art gepflegt worden und lange so weiter gepflegt worden. Und dabei ist ganz offensichtlich der Prozess passiert, dass es jetzt wirklich bis ins Materialistische hineingeschlüpft ist. Und so paradox es klingt, ein nicht unbeträchtlicher Teil dessen, was sich im anthroposophischen Leben abgespielt hat, ist von der Art des Denkens her, nicht vom Inhalt, man redet über Geistiges, über Hierarchien, über Christus und sonst was, aber die Art, wie man es denkt, ist materialistisch. Materialistischer vielleicht als jetzt irgendein Naturwissenschaftler, der vielleicht schon in der andere Richtung vorgestoßen ist irgendwo. Das ist die Tragik fast daran. Und das ist das, was man dann oft bis ins Äußere hinein wirklich sieht. Bei manchen. Da war diese Versteinerung, diese Verknöcherung bis ins Äußere Physische sie manifestiert. Und in die Steifheit der Bewegungen und so weiter. In das äußerlich total Unlebendige hineingehen. Das eigentliche Problem der ganzen anthroposophischen Gesellschaft. dass das also so wahnsinnig stark überhand genommen hat. Und dann passiert genau dasselbe, was in der Theologie passiert, es wird dogmatisch. Es gibt unverrückbare Lehrsätze, die müssen so weitergegeben werden und so weiter. Das ist materialistisches Denken. Genau dasselbe ist bei der Kirche passiert. Bis zur Scholastik ist es gerade bis an die Grenze, wo es noch geht. Und dadurch erreicht das höchste Bewusstsein. Der nächste Schritt ist der Absturz. Und das heißt, die Theologie seit der Zeit, also nach der Scholastik, geht den Weg auch in den Materialismus hinein. Das ist das Problem. Und das ist in vielen Religionen drinnen. Das ist in einer anderen Weise, weil alles Arimanische sehr stark drin ist, auch im Islam der Fall. Und da sieht man es ja auch ganz stark, sogar bis in die Architektur hinein und so, wie da die Lebenskräfte eigentlich ersterben, diese ganzen Arabesken oder was, diese Muster, da sieht man direkt, wie ein Pflanzliches dahinter steckt, das aber tot wird, das erstarrt. Und das der Schwere verfehlt, in Wahrheit.
Beim Buddhismus, du wolltest noch weitersprechen.
Nein.
Beim Buddhismus geht es wieder ins Luziferische hinein. Ins Auflösende.
Ja, da geht es ins Auflösende, da geht es ins Auflösende hinein, natürlich, ja. Wobei es da jetzt wieder gewisse Unterschiede gibt. Da gibt wieder den Zen-Buddhismus, das ist wieder eine sehr eigene Sache, da kommt was Arimanisches wieder rein. Eben der Zen-Buddhismus ist fast so weit intellektueller Buddhismus. Also das hängt damit zusammen, weil da die Japaner wieder was anderes reinbringen. Also das hängt ja sehr stark auch mit dem Japanischen zusammen. Ja, also das ist ja wieder ein eigenes Thema, da die verschiedenen Religionsgemeinschaften sich anzuschauen. Also was da hineinwirkt alles.
Aber letztlich geht es ums Gleichgewicht.
Ja, letztlich geht es ums Gleichgewicht. Es geht ums Gleichgewicht. Wir können auf die zwei nicht verzichten, aber wir müssen es ins Gleichgewicht bringen. Und das ist sehr schwierig. Und es geht eben heute aber wirklich nur, wenn es der einzelne Mensch ins Gleichgewicht bringt. Also es kann ihm heute keine Institution mehr abnehmen. Das ist das Problem. Und die Kirchengemeinschaften versuchen das noch. Aber eben mit dem Nachsatz, eine gewisse Bedeutung haben sie trotzdem noch für unsere Zeit, weil wenn das Ich noch nicht so weit ist, dass es das selber kann, braucht es Hilfe dabei. Und da komme ich jetzt auf das Thema Christengemeinschaft dazu, da ist zumindest versucht, oder die Intention ist das, eben auf eine Weise zu machen, dass zwar diese kirchliche Gemeinschaft hilft dabei, aber möglichst nicht selber entweder dem einen oder dem anderen oder beiden zu verfallen. Wie weit das gelingt, ist jetzt wieder eine eigene Frage. Das kann ich gar nicht beurteilen. Also aber
es wird dadurch das Arimanische aufgelöst, auf jeden Fall.
Ja.
Aufgelöst.
Ja.
Durch jeden Ritus. Ein Ritus hat natürlich auch wieder feste Regeln.
Ein Ritus hat feste Regeln, aber er hat natürlich, ich meine, das ganze Rituelle natürlich überhaupt führt im Grunde zurück ja auf die ägyptische Zeit. Und weil da war das ganz stark, also der katholische Kultus und alles hat seine Wurzeln in der ägyptischen Zeit irgendwo. Also da werden auch von dort Impulse mit herübergenommen. Eben, weil das Ich aber noch nicht bewusst hereinholen kann, jetzt gibt man es in Bildern draußen. Und diese Bilder draußen sollen im Inneren Bilder oder Prozesse anregen. Aber das geht natürlich durchs Unbewusste. Und am unbewusstesten wird es dann, wenn man dann döst in der Kirche. Scheitert ein paar Mal, wie das richtig gesagt hat, am schädlichsten ist der Kirchenschlaf. Naja, weil dann ist man ganz unbewusst und dann tritt er wirklich noch stärker, weil wenn man sich im Schlaf, dann tritt das seelisch-geistige, also Astralien, ich, überhaupt aus der Körperhülle heraus oder ein bisschen heraus zumindest. Und dann kommen die Einflüsse wirklich ungefiltert.
Oh,
also in einer sozusagen nicht ganz sauberen geistig-seelischen Umgebung sollte man nicht schlafen nach Möglichkeit. Mhm. Weil Im Schlaf ist halt unser Ich. Ja, wenn wir es geistig so weit sind, dass wir auch im Tiefschlaf im Ich-Bewusstsein dabei sind, dann wird es nichts machen. Aber das sind wir in der Regel nicht. Also sind wir dann, gerade dann, schutzlos ausgeliefert.
Wie ist das bei den Mysteriendramen, wenn jemand einschläft?
Ist gut.
Ist gut. Wenn wir es gut machen, wenn wir gute Impulse hereinholen, dann ist es gut, ja. Also sagen wir so, es sollte zum Beispiel auch bei einem anthroposophischen Vortrag, da schlafen die Leute auch gerne ein, das war schon zu Steiners Zeiten so, sollte es, wenn es gut läuft, formloser sein. Ich meine, das Ich wird halt nicht seiner Aufgabe ganz gerecht, aber es wird zumindest nicht mit negativen Kräften in dem Maße, sagen wir es mal vorsichtig, so konfrontiert.
Naja, und das die Mysteriendramen sind eigentlich in der Mitte zwischen Lucifer und Arna.
Ja, das ist sicher. Es ist eigentlich ein totales Bild immer, dieses Erinnern, so dieses
Gleiche. Der Schauspieler an und für sich betätigt sich ja luziferisch.
Ja.
Der Regisseur vielleicht ein bisschen animalisch.
Die beiden spielen auf jeden Fall eine große Rolle. Und es ist wirklich ein Bild, dieses Erinnerns darum, diese Kräfte ins Gleichgewicht zu bringen. Und mit Hilfe dieser Christuskraft. Das glaubt also der ätherische Christus, und so spielt er von Anfang an also eine große Rolle. Also schon im ersten Drama ist die Vision der Theodora drinnen für den Strader, der ganz stark mit den arimanischen Kräften zu tun hat. Der braucht es ganz besonders und der Herr hat eine sehr, sehr starke Beziehung zu der Theodora, die diese Christuskräfte, diese Ätherkräfte eben auch damit vermittelt. Also weil der ist am stärksten angeknabbert von diesen arimanischen Kräften, ich meine, darum stirbt er auch dann im vierten Drama. Das sind die Todeskräfte Arimans letztlich, mit denen er immer wieder zu ringen hat. Also die zerstören ihn bis ins Körperliche hinein letztlich.
Nein.
Im Strader, im vierten Drama stirbt er. Ich meine, das ist interessant, also weil Steiner hat ja da als Vorbild eine wirklich lebende Person oder damals noch lebende Person als Vorbild in gewisser Weise genommen für den Strader. Das war ein Philosoph, der Gideon Spicker. Und der starb dann auch zu der Zeit, also das vierte Drama schreiben wollte, starb der, und dann hat Steiner gesagt, dann kann ich eigentlich da im Drama auch nicht mehr äußerlich leben lassen, weil der jetzt also aus der geistigen Welt viel präsenter natürlich ist. Das ist ja eben das Phänomen, dass ein Mensch dann, wenn er über die Schwelle geht, eigentlich für jemanden, der geistig empfänglich ist, dafür wesentlich präsenter ist und da erst wirklich da ist, sodass der äußere Erdenmensch eigentlich ganz uninteressant wird. Und ab dem Zeitpunkt konnte er ihn nicht mehr als äußere Person schildern. Und aber dieser Gideon Spicker, der ihm in gewisser Weise auch ein äußeres ähnliches Schicksal hat, das mit dem Kloster und so weiter, kommt halt vor, der hat also sehr schwierige Inkarnationen auch hinter sich gehabt. Also das,
aber Wolfgang, das ist doch ein bisschen erschreckend, wenn wir die jetzige Erdenbevölkerung jetzt in Bezug auf diese Gemeinschaften, diese religiöse Gemeinschaften nehmen. Ja. Und es gibt also welche, die Jesus oder die Christuskraft einfach nicht ablehnen, aber die ist einfach nicht da.
Ja.
Zum Beispiel der Koran erwähnt zwar den Jesus als Isa, als einen Boten, der hat Isa geheißen, okay, aber weiter nichts.
Ja, richtig.
Und wenn wir aber angewiesen sind auf die Christuskraft, okay, ich drehe die Frage um, ist die Christuskraft sowieso präsent durch unser Ich, ob wir das verbal oder gedanklich beschweren oder
nicht? Es hat zwei Seiten.
Ja. Wenn Sie also wirklich fest im Koran sind, werden Sie den christlichen Glauben ablehnen. und dann werden sie eine Verkörperung im christlichen Glauben haben. Ist ganz logisch für mich.
Ja, das gleicht sich sicher also bei den Inkarnationen auch. Überhaupt, also gerade die Fanatiker, das ist nämlich das ganz typische. Ein Nationalismus ist das so, wenn man ein anderes Volk besonders hasst, dann wird man unter Garantie genau dort geboren in der nächsten Inkarnation. Das ist eigentlich ein Sträuben gegen die Inkarnation, das eh schon ankündigt.
Ist das auch umgekehrt? Wenn ich zum Beispiel die Zigeuner sehr liebe, kann das sein, dass ich.
Eher vielleicht sogar, dass man dann irgendwann einmal dort damit was zu tun hatte. Aha. Und das dann auch wirkt. Eher, aber so, dass man so wirklich mitten hin. Ich meine, es gibt verschiedene Gründe, warum man in einer Volksgemeinschaft, wenn irgendeine wird man immer geboren. Also es gibt verschiedene Gründe, aber wenn so ein ganz starker Hass gegen ein bestimmtes Volk oder so da ist, dann ist das. Dann kommt man ganz garantiert, fast garantiert dorthin. Das muss dann sein.
Dann werden viele Germanislawen werden, das ist ja schön.
Nein, es ist kurios, also man was da für Strömungen manchmal gibt. Also diese Dinge gleichen sich total aus. Diese Dinge gleichen sich total aus. Und es ist da sicher noch nicht die ganze Menschheit erreicht, dieses Christusprinzip beginnt, Bewusstseins-Ich aufzunehmen. Das ist nämlich der eine Punkt. Und der andere Punkt ist aber, durch das Erdenleben des Christus ist ja auch eine Wirkung auf diese ganzen Leibesfühlen passiert. Also das hängt mit der Auferstehungsfrage und diesen Dingen zusammen. Und diese Kräfte sind in jedem Fall für alle Menschen da. Wurscht, ob ich ihn ablehne in meinem Bewusstsein oder mich verbinde damit, das ist ganz egal. Diese Wirkung ist auf jeden Fall da. Und das ist nämlich die andere Seite dessen, dass das auch notwendig ist, um unser Ich-Bewusstsein zu entwickeln. Weil das entsteht ja dadurch, dass wir uns an diesen Leibesfühlen spiegeln können. Und im Idealfall sozusagen kommt der Christusimpuls eben einerseits bewusst durch unser Ich herein und er wirkt auf der anderen Seite durch unsere Leibesfühlen. Also im Idealfall kommt das zusammen. Diese Wirkung ist in jedem Fall da. Diese kann nur aus der Freiheit heraus entstehen und da muss man sagen, dass zweifellos noch nicht die ganze Menschheit so weit ist, dass sie fähig ist, den Christus bewusst durch das Ich aufzunehmen. Das heißt, es muss auch Menschengemeinschaften geben, die den Raum dafür geben, sich erst vorzubereiten darauf und jetzt ihn noch nicht bewusst aufzunehmen. Also das heißt, es hat schon einen Sinn, dass nicht nur die katholische Kirche über die Welt gibt sozusagen, sondern dass es auch andere Gemeinschaften gibt, verbunden auch damit, dass, es hat viele Dinge, wenn ich zum Beispiel denke an so Sachen wie Naturreligionen und dergleichen, wo wirklich noch alte, fast magische Fähigkeiten vorhanden sind, die alle über die Leibesübung wirken und die im Grunde also noch Kräfte regsam machen können, die im Grunde von da kommen, also aus der Jahwe-Linie, aus der Elohim-Jahwe-Linie, und die wir aber als ganze Menschheit eben brauchen, solange wir uns auf Erden noch inkarnieren müssen. Weil jetzt, dass die Entwicklung durchs Ich weitergeht, heißt ja nicht, dass das von einem Tag auf den anderen wird das alles nicht mehr brauchen, was da uns gegeben wurde. So funktioniert das ja nicht. Also wir können ja erst einen sehr kleinen, sehr winzigen Beitrag dabei einholen durch unser Ich und brauchen noch sehr viel, was uns einfach trägt. Und dazu braucht man auch wieder Völker, Gemeinschaften, die diese Kräfte besonders pflegen. Also selbst die scheinbar primitivste Naturreligion ist ganz, ganz wichtig, dass die Menschheit ihre Aufgabe erfüllen kann. Und wenn ich die ausrotte, dann geht etwas Wesentliches verloren, was unter Umständen gefährden kann, dass wir mit unserer Bewusstseinsentwicklung weit genug sind, in dem Moment, wo wir den physischen Leib endgültig ablegen. Weil bis dahin brauchen wir einfach diese Kräfte noch da drinnen. Kräfte, die eben wir europäischen Völker nicht mehr haben, die aber andere Völker noch in ihren Leibeshöhlen drinnen haben. Und es werden zum Beispiel auch die europäischen Völker werden die sein, die am ersten verschwinden werden. Also nichts mit der weiße Superrasse oder so, die dann am Ende triumphiert und überbleibt. Die werden die Ersten sein, die verschwinden. Die werden die allerersten sein, die verschwinden. Überbleiben dann zum Schluss sogenannte primitive Naturvölker, die am meisten noch von diesen Kräften in sich haben. Die werden es am längsten in der Inkarnation aushalten und auch den Menschen noch Gelegenheit geben, ihr Ich-Bewusstsein zu entwickeln, die es halt bis dahin noch nicht geschafft haben. Und das wird also in Zukunft noch ganz, ganz wichtig sein. Also daher kein Grund, jetzt so auf die Primitiven herunterzuschauen, weil sie vielleicht das Ich-Bewusstsein noch nicht so stark entwickelt haben. Das ist auch eben tatsächlich eine Opfertat im Dienste der gesamten Menschheit. Auf gewisse Dinge jetzt zu verzichten, um aber zu garantieren, dass diese Leibeshüllen erhalten bleiben, solange die Menschheit sie benötigt.
Okay. Aber wenn ich die Fähigkeit in meinem Ich, also wenn ich die Fähigkeit entwickle, dass Christus, die Christuskraft zu erfüllen, erfüllen, irgendwie zu ahnen, das ist da, als Stärke, weiß ich nicht, als Liebe, mein wahren Stoß an Liebe. Ist das dann dadurch die Möglichkeit, dass ich oder dass dieser Mensch sich geistig schneller entwickelt?
Ja, sicher, natürlich, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, aber das ist eben nicht bei allen Menschen gleich schnell. Und das heißt, je schneller es geht, desto früher kann ich auf zumindest diese Ebene da unten verzichten. Aber die nicht so schnell sich mit dem Christusprinzip durchdringen können, weil dazu die Voraussetzung ist, dass sie eben genügend energisch daran arbeiten, ihr Ich-Bewusstsein zu entwickeln, sonst können sie nicht bewusst den Christus aufnehmen, sondern werden nur so im Dusel. Und das reicht aber fürs Ich nicht. Für da kann man es im Volldusel sozusagen aufnehmen. Das passiert völlig ohne unser Bewusstsein, da brauchen wir es nicht dazu. Aber das Ich müssen wir ganz wach sein. Und das schaffen wir eben noch nicht alle. Das ist ja in der Bibel, dann in den Evangelien immer die Jünger, die immer wieder einschlafen. Selbst dann am grünen Donnerstag, am Ölberg, wo sie einschlafen noch zum Schluss. Und nicht wach bleiben können. Das heißt, geistig nicht wach genug bleiben können. Mhm. Weil im Grunde müssen wir dann mal, das Ich-Bewusstsein muss noch während dieser irdischen Inkarnationen so weit kommen, dass es zum Beispiel zu einer Kontinuität des Bewusstseins kommt. Das heißt, dass auch in der Nacht, wenn wir schlafen, das werden wir immer bis zum Schluss brauchen, solange wir einen physischen Leib haben, weil das einfach notwendig ist, um den wieder zu reparieren, weil wir ihn durch unsere Bewusstseinstätigkeit zerstören. Aber wir müssen in der Nacht bereits fähig geworden sein, das Bewusstsein ohne den physischen Leib durchzuhalten. So wach müssen wir bleiben. Das heißt, nur ist es dann keine Wachheit natürlich für die sinnliche Außenwelt, sondern für die geistige Welt. Also es wird eine Zeit kommen, wo wir bei Tag für die sinnliche Welt vorwiegend bewusst sind und in der Nacht bereits bewusst sind für die geistige Welt. Und da haben wir noch kräftig zu arbeiten daran. Und das heißt eben auch, um den Christus bewusst aufzunehmen, müssen wir sehr stark in diese Richtung hingehen. Wenn dann beginnen wir mitzuerleben, wie er die Kräfte da in diese Leibeswillen hineinschickt und so weiter. Also die Auferstehungskräfte und dergleichen. Das
ich war sehr verunsichert, nachdem ich ja diese Informationen über den Luzifer, über die, dieses Wesen überhaupt erfahren habe von dir. Weil eben ich diese Empfindungen hatte, mit der Sonne und mit mir. Dass ich mir sicher war und gefühlt habe, dass ist sicher das Christusprinzip, es kann nichts anderes sein, weil ich mich so gefühlt habe, groß und liebend. Und dann als ich die Information über den Luzifer von dir erhalten habe, hast du mich total verunsichert. Bin ich da irgendwo abgehoben? Also wurde ich von dem
Herrn
des Lichtes irgendwie
Ja, das ist aber gut. Da muss man durch eine Phase der Unsicherheit durch. Es gibt so drei Phasen. Es gibt die erste Phase, man ist sich sicher, das ist eh das beste und hellste und schönste Prinzip. In der Regel ist dann er dahinter. Er ist wunderschön. Er ist so strahlend schön, so lieb und so nett und so toll, dass es schöner nicht geht. Und dann kommt der Zweifel. Wenn der Zweifel kommt, dann merkt man, aha, da ist was aus dem Gleichgewicht. Da fängt eigentlich das Christliche erst so richtig an durchzukommen. Und man kommt dann, du wirst dann zu einer wirklichen Gewissheit kommen. Das dauert eine Zeit. Mhm. Und dann weißt du, dass es der Christus sicher ist. Dann gibt es keine Erschütterung mehr.
Und was kommt dann noch?
Naja, ich meine, das kommt dazu, dass das etwas ist, was man sich wieder bei jedem neuen Erlebnis auch wieder neu erringen muss. Also wenn ich jetzt bei einem Erlebnis dann sicher bin, so, das ist jetzt die Christuswirkung, deswegen bin ich mir beim nächsten nicht leichter sicher, sondern da fängt das ganze Spiel von vorne wieder an. Ich meine, der Punkt ist, dass ich dann immer schneller ist, da schaue, ob das luziferisch ist. Ich meine, es kann natürlich von Anfang an auch das Christusprinzip sein, also es ist nicht ausgeschlossen. Aber in der Regel ist gerne am Anfang was Luziferisches dabei. Mhm. Also bei fast allen geistigen Erlebnissen ist sehr schnell am Anfang der Luzifer dabei. Dass der das überhaupt einmal zum Leuchten erbringt, überhaupt, dass überhaupt die Hellsichtigkeit aufleuchtet, da ist der Herr sehr, sehr beteiligt.
Ja, gut, das ist dann individuell.
Das ist total individuell, da gibt es keine Norm. Ne? Da gibt es keine Norm, es gibt nur die Gewissheit, dass das immer wieder ein Kampf ist und erinnern darum und dass man immer durch mehrere Zweifel durchgeht, durch viele Zweifelsituationen durchgeht. Also mit jedem neuen Schritt, mit jeder neuen Erkenntnis, mit jeder neuen Ebene, die man erreicht, geht das Spiel wieder los. Und es ist wieder die Unsicherheit da, wer ist es? Und weil sie haben eine immens täuschende Macht. Das ist eine immens täuschende Macht. Vor allem, weil der Luzifer natürlich ganz genau heraus hat, auch die Persönlichkeit des Menschen. Es ist genau abgestimmt auf den Menschen. Also der hat das präzise heraus, dich genau dort zu täuschen, was du ja gern täuschen lässt.
Ja, aber die Liebe hat er nicht.
Also die Liebe hat er nicht. Das ist richtig. Ja, ja. Das ist völlig richtig. Ja, ja. Das ist völlig richtig. Ja, ich meine, man dringt da nicht durch. Also es ist das ist schon klar. Nur es ist immer gut, einmal sehr wachsam zu sein. Sehr wachsam zu sein. Das ist ganz wichtig. Na gut, in diesem Sinne für heute.
Danke. Vielen Dank.
Danke.